Herzlich willkommen zur 530. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind hier in diesem kleinen, illustren College in Newport, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt, und lauschen berühmten Philosophen bei ihrer Arbeit. Mit mir hier Sören Kierkegaard, das ist Christoph Perner.
Hallo.
Ich dachte, du sagst jetzt was Schwedisches, schade.
Hier ist dir Sören der Kierkegaard? Kierkegaard?
Ja, ich glaube.
Du sagst, das wüsste ich jetzt nicht mal.
In seiner Paraderunde als Kant, das ist Robert Krüger.
Da war ich nicht drauf vorbereitet, das weiß ich von mir.
Kant ist gut.
Stefan Giesbert ist dann wohl Plato oder so, weiß ich nicht.
Falsche Zeit, ja.
Aber Stefan, um dich kurz zu berichtigen, Kierkegaard ist kein Schwede gewesen, gell? Ich glaube, der war Däne.
Oh, naja. Nah dran.
Ja.
Schade.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du Irrational Man gesehen, Stefan?
Das ist richtig.
Was redet ihr, mein Gott?
So funktioniert diese Sendung, Christoph, das merkst du gleich. Der Sabotagemann ist wieder da.
Ich zwitscher mir mal ein und hör mal zu, ja. Ach nee, wir sind ja noch nicht bei der Droge der Wahl, um Gottes Willen.
Genau, also Stefan, Irrational Man.
Genau. Es ist ein Film, wie ich erst hinterher erfahren habe, von Woody Allen, wo ich dann auch irgendwie, ja, da muss ich nachher nochmal kurz drüber reden. Es geht um einen bekannten Philosophieprofessor, Abe Lucas, gespielt von Joaquin Phoenix, der eben auf besagtes College kommt und der dem ein großer Ruf vorauseilt als Legende seines Faches und er würde große Texte schreiben und so weiter, aber er befindet sich irgendwie in so einer Krise und überlegt generell über die Sinnhaftigkeit seiner Arbeit und seines Lebens, so halt Sinnkrise, Midlife Crisis, wie auch immer wir es nennen möchten. Dadurch, dass er aber so einen großen Ruf hat und alle sich für ihn interessieren, kommt es auch ziemlich schnell zu Annäherungsversuchen von einer Kollegin und auch irgendwie eine platonische Freundschaft mit einer Studentin.
Da ist ja wieder der Plato.
Platon. Plato ist was anderes.
Wer ist denn
Plato? Plankton ist auch was anderes. Sprich weiter.
Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Er hört dann in einem Restaurant, da sitzt er mit der Studentin, ein Gespräch über eine Person und beschließt dann sehr intensiv zu handeln und der Person, die unter der anderen Person leidet, zu helfen. Ich bleibe jetzt absichtlich so ein bisschen vage, weil auch viel des Films dann auf diesen daraus entstehenden Problemen und Handlungen resultieren.
Und lass mich raten, die Philosophen erwachen zum Leben.
Die Philosophen erwachen nicht zum Leben. Es hat auch mit den Philosophen nichts zu tun. Es ist so ein bisschen die Diskussion über Moral, aber das, was sie anfangs, erster Kritikpunkt des Films, was sie anfangs über die Philosophen verhandeln, also so, ist so ein bisschen die Geschichte der Philosophen und ihre Ideen. Das ist das, was man bei uns, glaube ich, in der 11. Klasse im Ethikunterricht macht. Und da macht es irgendwie angeblich der berühmteste Philosophie- oder bekannteste Philosophieprofessor an der Uni oder im College. Also das Niveau, mit dem die da Philosophie besprochen haben, das war echt Oberstufe, aber nicht mehr. Das war echt so ein bisschen so Sophies Welt.
Ja, daran muss ich auch gerade denken.
Ja, also schon interessiert, auch schon die Themen angepackt, auch schon die philosophischen Probleme durchaus mal andiskutiert.
Halt so ein Überblick.
Aber genau. Und sie sprechen auch, glaube ich, nur Kierkegaard und Kant.
Haben wir nicht auch mal eine Vorlesung Kant oder ein Seminar Kant gemacht?
Und ja, ich? Also beim Professor Grün habe ich das gemacht, ja. Da warst du, glaube ich, auch mit dabei.
Ja. Ja. Habe ich sogar Redebeiträge gebracht, obwohl ich keine Ahnung hatte. Das war sehr lustig.
Ja, das ist, ja. Genau. Jedenfalls entspinnt sich daraus, also wir sind jetzt in dieser Situation, er beschließt, was zu tun, und plötzlich dadurch, dass er jetzt anfängt, etwas zu tun, ihr zu helfen, entspinnt sich daraus ein, also hat er wieder Motivation zum Leben, es hat plötzlich Grund zu leben, es ist, sein Leben hat wieder einen Sinn, er tut was, er kann helfen. Das Problem ist nur die Art, wie er hilft und wie er der Ansicht ist, jetzt die Frau zu unterstützen, die er nicht kennt, die er nur irgendwie in einem Restaurant getroffen hat, die, oder noch nicht mal getroffen, also sie saßen Rücken an Rücken, die ist halt moralisch mindestens mal fragwürdig. Also nein, es ist komplett falsch, es ist moralisch, jetzt urteile ich einfach mal, was natürlich im philosophischen Sinne wieder ja schon zu intensiv ist, aber so zu handeln, wie er da gehandelt hat, das kann man mit keiner Moral begründen, und er hebt sich halt dann über die Moral, dann diskutieren sie darüber, dann wird es auch wieder ein bisschen quatschig, dann wird es ironisch, dann wird es ein bisschen komödiantisch, versucht komödiantisch. Es ist kein richtiger Krimi, es ist keine richtige Komödie, aber
es ist ein typischer Woody Allen Laberfilm, oder?
Es ist ein typischer Woody Allen Laberfilm mit ein, zwei doch knackigen Twists, die ich zumindest jetzt nicht so vorhersehen konnte. Vielleicht habe ich auch zu wenig Woody Allen gesehen. Aber irgendwie hat es mir der Film angetan, weil er so nett und angenehm dahin plätscherte. Es kann sein, dass es daran lag, dass ich gestern Abend schon das eine oder andere Bier und noch einen Drink im Kopf hatte und es deswegen einfach so zur Stimmung gepasst hat, und dann kann man auch so halbhohe philosophische Themen so mit halbem Auge mitverhandeln. Welche Situation etwas lustig war, als sie in diesem Restaurant sitzen und sie mithören, was die andere Frau da erzählt, da ist halt plötzlich dieser Umschnitt, und also man sieht als erst die beiden da sitzen und dann redet plötzlich eine andere Gruppe von Leuten miteinander und die Kamera springt halt auch einfach rüber. Und ich denke mir so, oh Gott, was sind das jetzt schon wieder für Leute? Wo kommen die denn? Habe ich geschlafen? Hab Pause gemacht, die Jenny fragt so, sag mal, haben wir da jetzt irgendwie, habe ich was verpasst? Wo kommen denn jetzt die Leute da? Und dann hat sie mir erklärt, dass die da eben im Rücken sitzen, aber irgendwie habe ich es nicht gerafft, dass dieser Sprung darüber war. Es wird dann irgendwie eine 30 Sekunden später aufgelöst, aber ich habe halt zu schnell Pause gedrückt. Ja.
Scheint mir so, dass dieser Film pseudophilosophische Anteile hat. Im Gegensatz zu Point Break. Das versteht jetzt keiner,
weil wir das nicht in der Sendung gesagt haben, aber egal.
Ja, ich weiß.
Genau, es hilft, um das zu verstehen, die Fünfjahresfeier des Spätfilms zu hören. Da erklären wir nämlich alles weitere. Ja. Er ist besetzt eben mit Joaquin Phoenix und Emma Stone in der weiblichen Hauptrolle als die.
Also die hat doch dafür gesorgt, dass du so eine Stimmung hattest.
Philosophiestudentin. Ja, also Emma Stone schaue ich schon sehr gerne. Aber
lieber, wenn sie tanzt, wahrscheinlich.
Ja, also La La Land kam ja auch sofort in den Sinn. Aber ich finde, sie hat so eine eigenartige Art zu sprechen und zu agieren. Also irgendwie schmeißt mich das auch immer wieder ein bisschen raus. Also es gibt so ganz viele Szenen, wo sie da steht, irgendwas sagt, so einen Satz fast fertig sagt, dann anfängt an einem Glas zu nippen, dann nochmal absetzt, fertig redet und dann trinkt. Und es wirkt halt so, als hätte sie das vorher schon 20 Mal genauso geübt und nicht als sei es so eine natürliche Geste.
Ich finde, das ist ein Woody Allen-Problem. Also Woody Allen klingt in seinen Filmen einfach extrem stark durch. Und er hat ja auch was Eigentümliches. Mhm. Und auf die wenigsten passt es. Wenn der Owen Wilson als Hauptdarsteller hat, dann passt es hervorragend, weil Owen Wilson halt genauso ist wie Woody Allen. Oder irgendwie das gut kann, ich weiß es nicht genau. Deswegen hat er ihn ja auch schon mehrmals eingesetzt. Oder eben früher er selbst. Aber auf manche Figuren passt es nicht. Das sehe ich auch so, ja.
Kann auch sein, dass es daran lag, aber mir ist es auch eben in La La Land letztes Jahr aufgefallen, dass so ein paar Sachen bei Emma Stone so eingeübt wirkten. Und also das hat mich hier auch irgendwie ein paar Mal jetzt rausgekommen. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt in dem Fall noch viel intensiver durch eben dieses Woody Allen Handschrift war. Ja. Aber
für Christoph und mich hätte es in dem Film noch ein Wiedersehen mit einem Star Trek Schauspieler gegeben.
Oh.
Emma Stones Vater wird von dem Schauspieler gespielt, der Neelix spielt.
Ethan Phillips. Ist jetzt nicht mein Liebster.
Nun ja. Man sieht sie ja selten. Insofern finde ich das immer nett.
Findest du? Ich sehe sie nicht so selten. Aber das kommt nur drauf an, was man schaut.
Wahrscheinlich. Aber ich bin dem Stefan ins Wort gefallen.
Ja, alles gut. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch... Ich glaube, ich wollte mehr so jetzt zusammenfassend schon. Außer ihr habt jetzt noch Punkte, die ich nochmal intensivieren und besprechen sollte.
Hey, du wolltest noch auf dein Problem mit Woody Allen zu sprechen kommen, oder war es das schon?
Ja, na, Woody Allen ist ja jetzt auch durchaus gerade sehr negativ in der Presse durch die...
Naja, war er ja schon länger, ne?
Ja, oder schon viel länger. Also irgendwie so... Ich habe da irgendwie Schwierigkeiten, das dann neutral zu sehen. Also ich habe gestern die erste Hälfte geguckt, dann habe ich festgestellt hier Woody Allen und so weiter, und heute habe ich die zweite Hälfte von dem Film geguckt, oder das letzte Drittel, und habe irgendwie die ganze Zeit geschaut, ob mir irgendwas komisch vorkommt im Verhältnis von der Frauenrolle und so weiter, was natürlich überhaupt nicht so sein muss, aber es hat mich halt irgendwie aus dem Film rausgebracht, und das fand ich irgendwie schwierig. Liegt natürlich dann auch an mir, auf sowas zu achten oder es eben nicht zu machen, aber...
Nee, aber das ist ja natürlich. Also ich habe neulich mit einem Freund gesprochen über Klaus Kinski, der grundsätzlich Sympathien für Klaus Kinski hatte immer, weil er halt so ein Freak, so ein Durchgeknallter ist, der halt, ja, wir kennen ja alle Klaus Kinski, in diesen Aufnahmen, die aber alle in einem ganz anderen Licht erscheinen, wenn man eben auch da die Missbrauchsgeschichte mit seiner Tochter kennt. Die ja auch erst, ja, ist im Endeffekt auch schon ganz lange bekannt, mehr oder weniger, aber jetzt eigentlich erst vor kurzem aufgearbeitet wird oder langsam aufgearbeitet wird. Und dann sieht man natürlich so eine durchgeknallte Figur auch in einem anderen Licht. Dann fällt es viel schwerer zu sagen, so, ich stehe auf dessen durchgeknallte, freakige Art, weil ist halt nicht so cool, gell?
Ja, genau.
Das Gesamtpaket.
Genau, der ist eben nicht nur vor der Kamera oder bei Arbeit so durch.
Das ist halt nicht harmlos. Das ist, dass der auch hinter der Kamera so ist, ist halt nicht harmlos gewesen.
Nee, überhaupt nicht, genau.
Ja.
Ja. Und das bringt mich irgendwie raus, verwirrt mich beim Schauen, macht das alles nicht so leicht und angenehm, so diesen Film einfach zu schauen und zu gucken, wo er seine Charaktere hinlaufen lässt und so weiter. Aber trotzdem hat er mir in Summe schon so für 7,5, 8 Punkte gut gefallen. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, kann ich nicht angucken. Also er hat mich insofern unterhalten. Man muss natürlich sich bewusst sein, das ist ein Gelaber, es ist...
Es ist immer ein bisschen überkonstruiert bei Woody Allen.
Ja, das ist total konstruiert. Auch das Ende, ganz fürchterlich konstruiert. Aber ja, mein Gott. Und ja, gut, diese Philosophengeschichte ist halt so ein bisschen dürftig am Anfang. Also ist wahrscheinlich auch einfach dem Medium geschuldet, wenn du da irgendwelche tiefen philosophischen Themen betrachtest, die kann man eben nicht in zwei Sätzen so erklären, dass ein Fernsehzuschauer auch aufnehmen kann, worum, oder ein Filmzuschauer aufnehmen kann, worum es da gerade geht an der Stelle. Also von daher ist das dann so. Ja, Irrational Man.
Gut, hätten wir deins. Dann kommen wir jetzt zu der Rubrik, auf die Christoph schon die ganze Zeit wartet.
Für die er sich schon warm trinkt.
Ich glaube auch, ja. Die Droge der Wahl. Christoph, fang nochmal an. Was hast du gerade schon ausgetrunken?
In der Vorbesprechung war es die ganze Zeit dein Maus, die geklickt hat und so weiter. Und jetzt während der Sendung ist das Eis.
Ja, also der Gin Tonic ist mittlerweile leer. Ich habe aber da schon vorgebaut, weil ich das schon geahnt habe. Und werde mir jetzt gleich noch einen Lillet Martini zusammengießen. Werde den aber auf das gleiche Eis gießen in den Tumbler, in dem ich auch den Gin Tonic getrunken habe.
Spricht überhaupt nichts gegen. Wir sind hier beim Podcasten. Ist gut.
Genau, ich habe heute auch mal wieder was mit Eis.
Ja.
Ich muss jetzt erstmal das Schmelzwasser aus dem Glas trinken. Das hält sich erstaunlich in Grenzen. Hat sich gut gehalten. Und ich mache da jetzt also ein bisschen Gin und ein bisschen Birr in der Hoffnung, dass das so Dubonnet-Cocktail-mäßig abgeht. Ich habe das schon mal irgendwann probiert. Ich glaube auch bei dir, Christoph, auf dem Geburtstag.
Ja, das
funktioniert schon. Das funktioniert eigentlich ganz okay.
Ja, ist relativ bitter. Ist bitterer als Dubonnet-Cocktail, aber ist
schon. Ja, aber ich mag das. Das war der Vakuum.
Ich glaube, in den Birr-Cocktail gehört noch irgendeine dritte Zutat, oder?
Ja, das ist nicht wirklich ein niedergeschriebenes Rezept, aber ich finde, man kann das trotzdem gut trinken.
Ja, kann man.
Ich werde mir einen Manhattan machen, habe aber kein Eis da, weswegen ich das einfach weglasse. Bitte, habe ich heute nicht so viel Lust und der Wermut ist im Kühlschrank. Deswegen
du trinkst einen warmen Manhattan?
Bitte?
Du trinkst einen warmen Manhattan?
Nee, ich lasse Bitter auch weg und der Wermut ist im Kühlschrank und da bleibt er auch.
Ach so, okay, alles klar.
Ja, aber ich mache ihn mit Bourbon, deswegen trinke ich jetzt einfach einen großzügigen Schluck Elijah Craig.
Sehr gut. Der ist mir mal umgekippt.
Elijah Craig?
Ja.
Na, die Flasche dann steht nicht so stabil, ja.
Nee, der ist, da gab's, es war nicht mehr viel drin, aber ich wusste nicht, dass das geht bei einer 40-prozentigen Spirituose. Also es war der 40-prozentige, es war nicht der hochprozentige.
Okay.
Und da ist dann irgendwas drin ausgeflockt und so, war ganz komisch. Aber das war dann ganz trüb, die Flüssigkeit. Also man konnte das auch, das sah aus wie trüber Apfelsaft am Ende.
Das ist
dann noch nicht mehr getrunken.
Das schockiert mich wirklich.
Ja.
Dass der Bourbon bei dir so alt wird.
Damit das nicht passiert, habe ich mich direkt darum gekümmert. Habe die eine Flasche leer gemacht, aber ich hatte zum Glück noch eine zweite Ersatzflasche hier oben stehen. Und für den weiteren Verlauf der Sendung habe ich sicherheitshalber mir noch eine Flasche Baker's Bourbon hier an meinen Aufnahmetisch gestellt, sodass ich im Notfall nachgießen kann.
Baker's ist Jim Beam, gell?
Bitte?
Ich glaube schon. Baker's ist Jim Beam Small Batch.
Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich sehe nämlich, unsere Liste ist etwas länger. Ui. Es kommen noch einiges an Sendungen.
Ich glaube, ich hole mir auch noch einen Bourbon.
Du kannst jetzt nicht gerade losgehen. Du bist nämlich mit dem nächsten Film. Du hast nämlich letzte Woche, das haben wir ja schon in der Sendung angekündigt, den Film Interstellar geschaut und dort das ein oder andere Mal ein bisschen geweint.
Ich glaube, ich habe dreimal geweint.
Das deckt sich mit unseren Informationen.
Ja, der ist ja, war damals, glaube ich, relativ hoch gelobt, hat, glaube ich, auch Oscars gewonnen. Ich habe ihn aber irgendwie verpasst. Ich glaube, die Claudia hat auch schon mal drüber gesprochen hier. Man darf nicht so wahnsinnig viel drüber reden, weil es ist halt wegen Spoilergefahr und so.
Ja, bitte, ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
Vorweg, also er lohnt sehr. Also es ist wirklich ein toller Film. Matthew McConaughey in der Hauptrolle ist ein Astronaut und es spielt in einer nahen Zukunft. Die Erde ist am Abnippeln und es geht jetzt darum, neuen Lebensraum auf anderen Planeten beziehungsweise in anderen Galaxien zu finden. Also die Menschheit hat ein Wurmloch gefunden und jetzt wird also eine Expedition ins Unbekannte und ins Halbunbekannte geschickt, was schon so ein bisschen vorerkundet wurde. Und dabei, ja, begleitet man ihn und wie heißt sie, die Catwoman? Anne Hathaway. Und noch ein paar andere. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts sage. Also, was ein Thema ist in dem Film, ist, dass der Umstand, den es ja auch, also den realen Umstand, dass wenn du sehr schnell dich bewegst, sehr schnell um irgendwas rumfliegst, ich bin kein Physiker, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, unter welchen Voraussetzungen, ob man da um was rumfliegen muss oder nur sehr schnell fliegen, auf jeden Fall, dass die Zeit irgendwann anders funktioniert als...
Da geht es nur um die Geschwindigkeit.
Geht es nur um die Geschwindigkeit, okay. Also es ist, glaube ich, bei diesen Russen, die in der Mir relativ lange Zeit verbracht haben, die sind dann auch mit einer Zeitdifferenz wieder auf der Erde zurück gewesen am Ende. Also sind im Endeffekt Zeitreisende. Weil eben die Zeit für sie langsamer vergangen ist als für uns. Und eben tatsächliche Zeit, gell? Also Lebenszeit oder wie man es auch immer messen will. Also nicht nur irgendwie so Zeitumstellung oder sowas, gell? Sondern tatsächlich, die sind am Ende halt, ja, haben die eben weniger Zeit verbracht.
Das heißt, die sind statt den 2 Jahren, die sie für uns da oben waren, sind genau. Sie nur 1 Jahr, 11 Monate und 30 Tage. Sind halt Tage
irgendwie, genau, 2 Zehntelsekunden weniger oben gewesen. Also da genau. Geht es um ganz, ganz kleine Beträge. Ne? Also
ja. Fast ja, für, nichts. Für die Mir-Leute, wenn du das richtig machst, dann...
Genau, für die Mir-Leute, mehr. Genau. Wenn du das richtig machst, können da eben richtige Zeiten entstehen. Und das ist so ein bisschen Thema und das ist sehr schön umgesetzt. Also es ist wirklich gut gemacht. Ebenso, wenn man das so weiterdenkt. Und dann ist es auch einfach ein Science-Fiction-Film, knallharter und auch ein bisschen philosophisch und vor allem ist er wahnsinnig berührend. Es ist auch ein Familienfilm, weil klar, ich meine, der ist Astronaut, der die Welt retten soll und fliegt halt weg, gell? Und lässt halt seine Familie zurück. Schrecklich.
Und einfach das ist sehr berührender Film. Zu Tränen rührt oder gibt es da noch mehr?
Ja, das ist klar, das war das Erste, was mich zu Tränen gerührt hat, als er gegangen ist, gell? Und seine Kinder zurückgelassen hat und so. Schrecklich.
Ja, vor allen Dingen wissen, er wird nicht wiederkommen. Also die Mission ist so angelegt?
Nee, das war nicht so ganz klar, ob er zurückkommt oder nicht.
Okay.
Aber es war halt nicht, ja, es war halt ein großes Risiko, gell? Also. Und hat halt 2 kleine Kinder zurückgelassen, die auch keine Mutter mehr hatten. Also war schon ziemlich uncool. Aber war halt nötig. Und also ist halt ein sehr langer Film, wieder mal. Ich komme hier immer nur her und bespreche sehr lange Filme. Ging auch wieder irgendwie so von 8 bis 12, glaube ich, fast.
Was?
Ja, wahnsinnig lang.
Sprichst du etwa von synchronem Fernsehen, was du da gerade erzählst?
Was meinst du damit?
Der geht von 8 bis 12.
12 ist so, hä, warum? Geht von dann, wo man ihn startet, bis dann, wo er endet.
Naja, aber da ich ja ein bekennender Fernsehschauer bin.
Ja, sag ich doch, synchrones Fernsehen. Ich hab das dann sofort.
Ach, das meinst du. Ja, natürlich. Für mich beginnt Film um 8:49. Wie viel?
2 Stunden 49 ist er gelistet in der IMDb.
Okay, dann ist er gar nicht so lang. Kommst du nur so lang vor.
Ich wollte noch am Draht gucken, da stand 3 Stunden 33. Ich hab dann gar nicht erst angefangen.
Vielleicht habe ich ihn mit Werbung geschaut. Ich weiß, ich merke das ja nicht mehr, da ich ja wirklich so ein professioneller Fernseher bin, dass das egal ist. Ich kann auch auf Privaten schauen. Ich kann die Werbung im Kopf einfach rausschneiden. Mhm. Ich merke das gar nicht.
Echt?
Ja, wirklich. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich den auf Privat oder ARD geschaut habe. Ich weiß es wirklich nicht.
Mein Problem ist, wenn ich sowas auf Privat schaue, dann würde ich halt irgendwann wegschalten, wenn Werbung ist, weil das... Möchte ich ja nicht sehen und gucken, was noch so ist. Und dann würde ich halt woanders hängen bleiben.
Nö, ich schaue da aufs Handy.
Ach so.
Ich würde in der ersten Werbepause einen Wutanfall kriegen und ins Bett gehen.
Nö, das ist so. Aber ja, da bin ich irgendwie völlig abgestumpft. Aber dann kommt es auch hin, gell? Wenn der 3 Stunden ist und ich bin der Meinung, er lief von 8 bis 12, dann kommt es genau hin, dann war halt noch 1 Stunde Werbung drin. Wie furchtbar. Wenn man es bedenkt, eigentlich furchtbar.
Ja, schon irgendwie.
Das eigentlich Schlimme ist, dass ich es nicht gemerkt habe.
Wir sind hier gerade bei einem wertvollen Erkenntnismoment dabei. Na gut, also, zurück zum Film. Ich habe dich auf einen thematischen Ausflug mitgenommen, aber es war nicht meine Absicht.
Ja,
schon irgendwie.
Zu dem können wir nachher nochmal zurückkommen. Nee, aber ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Es ist ein toller Film. Ganz hohe Punktzahl. Also tolle Schauspieler. Er ist berührend. Er ist sehr rund. Ist ein toller Film. Kann man nicht anders sagen.
Okay.
Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber ich habe das irgendwie so ganz dunkel in Erinnerung, dass Leute immer über das Ende gemeckert haben oder zumindest irgendwas im Zusammenhang mit dem Ende, aber da kann man wahrscheinlich nicht viel sagen,
oder? Kann man nicht viel zu sagen. Ich kann verstehen, was sie kritisiert haben. Kann ich gut verstehen. Aber mich hat es nicht gestört.
Hatte ich nicht gestört.
Nee, mich hat es berührt.
Okay, gut.
Ja, das ist so. Der Film, das ist das, was ich vorhin meinte, ich will nicht sagen, der ist nah an der Realität, aber das ist plausibel, was in den, ich würde sagen, in 80% des Films passiert. Wie zum Beispiel das mit der Zeitreise, wie ich es gesagt habe. Gell? Also der ist nicht im engeren Sinne Science Fiction. Natürlich ist er zum Teil ein bisschen Science Fiction, oder es ist im Endeffekt ein Science Fiction-Film, aber das ist relativ plausibel. Also die haben keine Warp-Antriebe oder sowas. Ja? Und das Ende, das bricht ein bisschen mit diesem. Aber wo ich auch finde, das kann man auch so verargumentieren, dass man sagt, zu unserem momentanen Erkenntnisstand ist das vielleicht nicht plausibel. Aber ja, das ist so, dann muss man halt den Film in seiner Logik zulassen und sagen, okay, aber nach dem Film ist es logisch. Und dann ja gut, das ist natürlich jetzt Science-Fiction-Argumentation, klar, ist mir schon klar.
Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass die Hard-Sci-Fi-Nerds da die Wand hochkrabbeln. Wenn dann plötzlich sozusagen die Regeln geändert werden.
Ja, das kann sein. Hm. Aber das wird erklärt, warum die Regeln geändert werden. Also, und die werden auch nicht richtig geändert, aber die werden halt nur erweitert. Nee, finde ich, also ich finde die Erklärung am Ende fand ich plausibel genug. Hat mich nicht aus dem Film rausgerissen. Sie ist natürlich, die ist schon hart, klar, keine Frage. Und auch die Bilder am Ende sind hart an der Grenze dessen, wo man sagt, okay, geht noch oder ist noch für mich passend, aber da kann man sich dann aussuchen, ob es dann, ob man es als eben als dieses, ich lasse mich auf die Erklärung ein und es ist halt von unserem Erkenntnisstand noch nicht erklärbar und wird es aber sein und das nehme ich denen jetzt ab, oder man sieht es als, okay, das ist eine Parabel, eben wenigstens das Ende und ich muss das jetzt nicht so eins zu eins nehmen, was da passiert, sondern es ist halt im Endeffekt nur ein Bild für das, was da gesagt werden will. Aber das hat mich nicht gestört. Also so oder so ist mir jetzt auch, ich wollte es am Ende auch nicht so analysieren, wie ich das jetzt sehe. Ja? Also ob ich das jetzt, was da passiert, als bare Münze nehme oder nicht, war mir nicht wichtig. Weil wenn es mich berührt, davon ab unabhängig, ist es mir doch egal.
Okay. Hm. Ich bin nach wie vor sehr gespannt, weil ich habe ihn ja nicht gesehen und höre immer nur Leute über das Ende diskutieren, aber dann auch in den Podcasts, die ich höre, die nicht spoilern, immer nur so ähnlich verstellt, wie du das jetzt gemacht hast. Und
Ich
weiß immer noch nicht, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Aber wie das so ist mit dem Film 2 Stunden 49, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich den immer so vor mir hergeschoben habe.
Ja, lohnt aber sehr. Er ist sehr unterhaltsam. Okay. Es passiert auch viel. Also es, und um mal einen anderen Science-Fiction-Film, nämlich, ich glaube, Pandorum hieß der. Das ist dieser Alien, dieses Alien-Prequel oder wisst ihr, kennt ihr den? Welchen ich meine?
Prometheus so ist das Alien-Prequel.
Prometheus meine ich, mit Fassbender und so.
Mit Ben Foster. Ja, mit Fassbender ist Prometheus. Pandorum ist mit Ben Foster und Dennis Quaid, glaube ich.
Ach ja, nee, Pandorum ist der, genau, den ich jetzt spoilern würde, wenn ich ein Computerspiel nennen würde. Nee, den meine ich nicht. Genau, ich meine Prometheus. Da hat mich das Ende wirklich geärgert, weil es dieses, soll ich spoilern, oder? weil das eine Verschwörungstheorie von mir, eine Verschwörungstheorie aufgreift, die ich besonders lächerlich finde und die aber besonders wenig angegriffen wird. Und ich meine nicht Chemtrails.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber.
Genau.
Ich glaube, es
ist keine Ahnung mehr.
Und das als Erklärung benutzt. Wie bitte?
Ich habe keine Ahnung mehr, wovon ihr redet.
Und das halt als Erklärung benutzt, gell? Und eben.
Ja, das ist sehr ärgerlich und ich musste auch ein bisschen lachen, aber naja. Ja. Und dann noch dieses ganze Gottgeschwurbel da am Schluss und dann.
Ja, genau.
Ja. War eines Alien-Films nicht wirklich würdig. Okay. Gut, aber Interstellar halten wir fest, sehenswert. Unbedingt. Dich hat das Ende nicht gestört. Und wer die 2 Stunden 49 vertragen kann, reinschreiben.
Ich meine, sie haben schon ein bisschen von DS9 geklaut, aber das nehme ich ihnen nicht übel.
Ja, da stehen sie ja bei den Besten.
Kann man, genau. Kann man irgendwie Science-Fiction machen, ohne bei Star Trek irgendwie zu klauen?
Nicht nur Science-Fiction. Also, gut, da machen wir jetzt ein zu weites Feld auf, aber ich meine, schau dir das iPad an, gell? Das ist auch ein Star Trek-Objekt aus den 90ern. Ja, ist so.
Ja, da hat er recht.
Ja.
Wo er recht hat, hat er recht. Ja. Aber es ist ja oft so, Science-Fiction-Autoren setzen Dinge in Köpfe der nächsten Ingenieursgeneration.
Ja, die Roboter-Gesetze.
Dinge baut, die sie als Kind gesehen hat und haben will, so läuft das halt.
Genau.
Das gibt es ja nicht nur einmal. Ja. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Film. Ich habe die Liste nicht. Stefan, mach du Überleitung und so.
Ich leite dann direkt zurück zu dir, denn du hast den Film Hawking gesehen, oder?
Ach, da bleiben wir gleich hier im Schwarzen Löcher und so.
Was?
Genau, dann bleiben wir gleich bei Schwarzen Löchern und so weiter. Ich habe Hawking geguckt. Ich muss zugeben, dass ich den Anfang ein kleines bisschen verschlafen habe. Sagen wir mal, ich habe die zweite Hälfte von Hawking geguckt.
Was hast du denn? Hä? Die zweite Hälfte?
Es ist eine ungewöhnliche Reihenfolge, aber ich bin auf dem Sofa eingepennt und meine Freundin hat dann irgendwann einfach angefangen, mich zu ignorieren, wie ich da so liege und einen Film zu gucken, nämlich diesen. Und ich bin dann irgendwann aufgewacht und habe gedacht, oh, ein Film, was ist das denn? Und habe dann so mitgeschaut und dann habe ich halt die zweite Hälfte gesehen, statt die erste.
Mhm.
Hawking ist ein Film über das Leben von Stephen Hawking natürlich, der ja kürzlich gestorben ist. Mhm. Und das dürfte wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum der dann ins Programm gehievt wurde, in diesem Fall bei Arte. Mhm. Und wir haben Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Das Ganze war wohl ein Fernsehfilm, also es ist kein richtiges Kino-Release gewesen aus dem Jahre 2004. Da war Benedict Cumberbatch auch noch nicht die große Nummer, die er heute ist und demzufolge dann dort eben in einem Fernsehfilm verwendet. Dennoch gut gemacht, also
Cumberbatch ist doch Sherlock, oder?
Genau, Sherlock und hat dann später im Imitation Game auch Alan Turing noch gespielt, also so die großen Banker, das macht er hin und wieder mal, könnte man sagen. Und natürlich ist das schwierig, jemanden wie Stephen Hawking zu spielen, weil dann kommt ja diese ALS-Thematik irgendwann ins Bild und dann ist das ja für den Schauspieler immer so ein Akt da, so eine Behinderung oder so eine Krankheit in dem Fall, sinnvoll und glaubwürdig ins Bild zu setzen, ohne es zu überzeichnen oder es ins Absurde oder Lächerliche zu drehen und da diesen feinen Balanceakt zu gehen. Aber er kriegt das gut hin. Natürlich lastet sich jetzt der Vergleich mit History of Everything mit Eddie Redmayne, der dann natürlich den Hawking dann noch ein paar Jahre später gespielt hat. Wir hatten den in der Sneak gehabt und auch besprochen. Das hier ist natürlich deutlich früher, da gab es den Eddie Redmayne-Film noch nicht.
Ja, den hatte ich jetzt auch vor Augen, ich dachte, den hast du gesehen.
Nee, den hatte ich in der Sneak schon gesehen damals und der ist natürlich toll. Dieser Hawking-Film hier geht nicht so weit, also hier geht es nur im Grunde um den Anfang seiner Geschichte an der Uni, wo die Krankheit so beginnt, ihn zu belasten. Also er hat dann irgendwann so Probleme zu gehen, braucht einen Gehstock und hat Probleme mit seinen Fingern und so generell mit der gesamten Körpermotorik. Und die Geschichte geht im Grunde bis zu dem Punkt, wo er seine seine Arbeit über den Urknall einreicht und die dann anerkannt wird und dann noch die Disputation davon, und als das dann so raus ist, dass er jetzt sozusagen eine echte Duftmarke in der Wissenschaft hinterlassen hat und dass er anerkannt wird für das, was er da gemacht hat, wo er vorher nur ein Student war, der irgendwie unbequeme Fragen stellt und immer eine unbequeme Meinung hat, wenn andere Sachen erzählen, wo er der Meinung ist, nee, das ist so nicht, das stimmt so nicht, ich kann das Gegenteil beweisen, und alle immer sagen, stören Sie hier nicht den Unterricht, gehen Sie mal weg. Bis zu dem Punkt, wo er dann halt ein eigenes Werk schafft sozusagen, und die dann sagen, könnten nicht mehr sagen können, das stimmt nicht, sondern es dann lesen und merken, oh Gott, er hat recht.
Wie hieß dieser andere Film?
Bitte?
Wie hieß dieser andere Film, an den ich
immer A History of Everything, glaube ich.
Ah, okay. Ja, stimmt. Der ist noch nicht so alt, gell?
Nee, 20 irgendwas in den 10er Jahre. Ich gucke es gerade parallel mal nach, aber ich meine der...
A History of Time, ja.
Ist ja sicher? Das ist das Buch, glaube ich.
IMDb behauptet das.
Okay.
Ah, nee, ist ein Dokumentarfilm. Ah, naja, ist schwierig. Okay.
das Buch, was Stephen Hawking geschrieben hat, das berühmte, sagen wir mal, leicht populärwissenschaftliche, was die meisten Leute so noch lesen und verstehen können, ist ja A Short History of Time, also die kurze Geschichte der Zeit.
Dann doch nicht genug Leute verstanden haben, und deswegen hat das nochmal gekürzt und nochmal vereinfacht. Dieses Buch habe ich übrigens.
Ah.
Ich glaube, A Shorter History of Time heißt es.
Ja, stimmt, das habe ich auch irgendwo mal gesehen.
Ah, auf Deutsch heißt der Film Die Entdeckung der Unendlichkeit. Und auf Englisch der Originaltitel, ich habe es etwas verdings, A Theory of Everything. A Theory of Everything. Das ist der Film aus dem Jahre 2014 mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle. Der geht sehr viel weiter in der Geschichte von Stephen Hawking. Der erzählt im Grunde so auch ab der Uni die Geschichte dann auch durch seine zwei Ehen durch, im Grunde bis zu dem heutigen Datum oder beziehungsweise dem heutigen Datum des Films damals 2014, so Pi mal Daumen. Das ist natürlich ein sehr viel größerer Abriss seines Lebens und ein sehr viel größerer Überblick. Der Film hier erzählt nur so den Anfang. Ich fand ihn nett. Und so in der Rückblick und jetzt in diesen ganzen Thematik, dass jetzt Stephen Hawking verstorben ist und dass man nochmal so ein bisschen so Rückblicke auf sein Leben macht und das nochmal so aufarbeitet und sich nochmal bewusst macht, wer er gewesen ist und was er gemacht hat, da war das nett, das nochmal so zu gucken. Der Film an sich ist kein besonders großes Meisterwerk und vermutlich damals zu Recht nicht groß jetzt Kino ausgewertet worden, aber kann
ja,
man so
ist
gucken.
Ja, auch nur ein Fernsehfilm, glaube ich, gell?
Genau, ja, aber es war jetzt auch nicht das Material, wo du sagst, oh, warum ist das ein Fernsehfilm, das hätte ins Kino gehört. Aber kann man gucken, und Benedict Cumberbatch, auch damals schon guter Schauspieler, der das gut hinkriegt, den Stephen Hawking zu verkörpern, was sicher ja nicht einfach ist.
Hm.
Ja.
Okay. Möchtest du Punkte dafür geben?
Nee, da ich ihn nicht komplett gesehen habe, würde ich mich da jetzt mal enthalten. Aber ich denke.
Okay.
Das kann man sich mal anschauen, wenn man da Lust drauf hat.
Okay, passt ja gerade irgendwie, leider. Sowas zu schauen. Gut, damit haben wir, glaube ich, die Filme, aber wir haben noch weiteres Fernsehmaterial. Ihr beide habt, wenn ich das richtig verstanden habe, die gefeierte Arte und ZDF-Produktion Bad Banks geschaut. Bob, du hattest das ja irgendwie schon mal angekündigt, dass du das noch besprechen. Ja,
ich hatte es schon mal angerissen vor zwei Folgen, als ich die erste Folge gesehen hatte und mir klar war, dass mich das doch gehuckt hat, wie man so schön sagt,
ja,
und dass ich definitiv weiterschauen werde.
Mhm.
Und Christoph, du hast es auch gesehen, ne?
Ich habe die ersten beiden Folgen geschaut und am nächsten Tag, weil ich schaue jetzt sowas ja im Fernsehen. Gell?
Da haben wir es wieder.
Am nächsten beiden Tag hatten wir irgendwie Trouble mit den Kindern. Die gingen irgendwie, keine Ahnung, schlaftechnisch war irgendwie problematisch.
Und du konntest timeshiften.
Da habe ich es nicht geschafft, die beiden Folgen zu schauen dieses Tages, und habe dann nur am nächsten Tag die letzten beiden Folgen noch geschaut. Das heißt, mir fehlen die mittleren beiden, denn es waren ja insgesamt 6, oder?
Genau,
fehlen mir noch mehr.
Es war eine TV-Miniseries.
Mir fehlt die Mitte, aber ich muss sagen.
Das Entscheidende.
Ist es wirklich so?
Ich finde schon. Also ich finde, die vorletzte Folge ist die beste. Ja, die letzte ist mit Abstand die schlechteste.
Mhm.
Und so die, ja doch, dritte, vierte, wo das so langsam auf den Zenit zusteuert, finde ich schon, sind so mit die besten Folgen. Also okay. So 3, 4, 5 sind so die geilsten, finde ich.
Okay, hat mir jetzt nicht gefehlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass mir so viel fehlt. Aber vielleicht muss ich es doch noch irgendwie nachschauen. Da kannst du mir vielleicht gleich erklären, wie das funktioniert. Denn davon habe ich keine Ahnung. Okay.
Wie hat es denn grundsätzlich auf dich gewirkt, so dieses Frankfurt, Banker? Claudia hatte zum Beispiel, als ich über die erste Folge sprach, hat Claudia so ein bisschen Bedenken angemeldet, dass das so Klischees runterrattert, so Banker im Anzug böse, Investmentbanker extra böse und ich will jetzt keine Worte in den Mund legen, aber das ist so Pi mal Daumen, das, was ich jetzt in Erinnerung habe, was
ich damals also, so... Was ich wirklich lächerlich fand, aber das kann natürlich daran liegen, dass es so in so ein bisschen aus Zeit und Raum genommen wurde. Oder war es überhaupt so? Ich weiß nicht, also oder spielte das zur damaligen Bankenkrise schon so ein bisschen,
ich
oder?
Ich glaube, das wurde so ein bisschen rausgenommen, spielt, glaube ich, so jetzt mehr oder weniger.
Also ich hatte so das Gefühl, es spielte an auf die Bankenkrise, aber es sollte in einer fiktiven Zeit spielen oder in einer semi-fiktiven Zeit, wo dann eben auch so Riots entstehen und so. Und das fand ich sehr, sehr lächerlich. Also überhaupt Frankfurt wurde eigentlich zu böse dargestellt. Also es war, man hat immer so das Gefühl, wenn sie mal rausgehen, sind die in großer Gefahr. Also weil da in Frankfurt wird man ununterbrochen überfallen und also das fand ich sehr lächerlich.
Stopp, ich glaube, da verstehst du irgendwas falsch. Dieses, wo sie überfallen und zusammengeschlagen wurden, war beauftragt von jemandem.
Ja, nee, aber es war doch auch am Anfang schon so. Also ich fand insgesamt, wie Frankfurt dargestellt wurde, es war also komisch.
Fand ich jetzt nicht.
Fandst du nicht?
Also am Anfang gibt es ja einmal diesen Vorausblick auf das Ende, auf die letzte Folge, wo diese Riots sind, weil Bankenkrise komplett in Full Swing und Leute haben Angst, dass sie ihr Geld nicht mehr von der Bank kriegen und drehen durch.
Ja, aber das haben wir doch erlebt, dass es genau nicht so passiert. Das ist doch Quatsch.
Naja, damals gab es aber schon auch in der Presse so diese Thematiken so und in Griechenland zum Beispiel war es einen deutlichen Schritt weiter. Wenn jetzt alle zur Bank rennen, dann fällt alles zusammen. Also wenn alle Leute jetzt ihr Geld abheben wollen.
Ja, aber selbst in Griechenland gab es keine Riots und die hatten wirklich nichts mehr.
Ja, aber du musst doch der Fiktion den Raum einräumen, zu gucken, wie das läuft. Und ich meine, so extrem übertrieben haben sie es ja nicht. Es war halt ein bisschen Demo. Es war auch nicht anders als EZB-Riots hier in Frankfurt.
Ja, das stimmt. Ja, ja, das hätte mich wahrscheinlich nicht gestört, wenn es nicht meine Stadt gewesen wäre. Wahrscheinlich. Was die Banker angeht, die waren nicht zu stark überzeichnet, ich fand sie nicht so stark überzeichnet, was Klischees angeht. Ich glaube, dass die, also jedenfalls meistens, zum Teil war es ein bisschen drüber, aber zum Teil war es auch nicht stimmig. Aber insgesamt, dass es halt Technokraten sind, auf der einen Seite, Streber, ja, also es war ja gerade die Protagonistin, wurde ja manchmal sehr deutlich als genau das dargestellt, dass sie einfach eine verfluchte Streberin war, die aber gleichzeitig noch so ein Spieler, und zwar eben im krankhaften Sinne, Spielerding in sich drin haben und einfach zocken. Zocken um ganz, ganz viel mit komischem Wissen und Fähigkeiten, was uns total fremd ist. Also dieser Derivatehandel, das ist ja... Also die Therese hat mich manchmal gefragt, so, verstehst du das gerade, was da passiert? Ich habe so gesagt, ja, ich glaube grob ja.
Das fand ich tatsächlich schön gemacht an der Serie, dass es eine Mischung möglich war aus ich verstehe das, weil ich damals über die Bankenkrise viel gelesen habe, weil ich Margin Call gesehen habe, weil ich irgendwie The Big Short gesehen habe und eine Menge FAZ gelesen habe und das Gefühl habe, ich blickt da so halbwegs durch, wenigstens so ein bisschen. Ja, aber gleichzeitig, dieselbe Frage bekam ich nämlich von meiner Freundin auch gestellt, aber gleichzeitig fand ich, es funktioniert auch einfach als MacGuffin. So die müssen jetzt für dieses Closing, weil das große Closing steht ja immer im Raum und man muss
was nicht mal wissen, was ein Closing ist.
Ja, genau, man muss nicht mal wissen, was ein Closing ist. Es hat nur eine Deadline, das Closing ist am so und so vielten oder in 8 Tagen.
Genau,
und bis dahin müssen wir das geschafft haben. Bitte, Entschuldigung.
Und es geht halt einfach um verflucht viel Geld.
Genau, es ist wichtig, es ist in 8 Tagen, es geht um verflucht viel Geld und wir müssen irgendwas machen und wir kriegen zwischendurch immer so Zwischenstände. Es fehlen noch so und so viele Millionen. Und,
Milliarden, genau.
Oder Milliarden, ja, was auch immer. Und das fand ich insofern clever gemacht, als dass du, wenn du auf dem Level unterwegs sein wolltest, konntest du versuchen zu verstehen, worum es da geht. Und wenn du aber wenn das dir über dich drüber geflogen ist, dann war es auch egal, es funktionierte trotzdem. Und das fand ich gut gemacht.
Fand ich auch, ja. Genau. Und da hat man eben verstanden, dass es einfach so ein rauschhaftes Spiel ist.
Ja, und es ist vollkommen egal, was da jetzt irgendwie, ja, wir wetten auf irgendwelche Erdbebenopfer in Südamerika und oh, ja, 500 Tote, yeah, super, und dann springen sie alle auf.
Genau, und, der Zynismus, war super dargestellt.
Und die eine Kollegin von ihr, also es ging natürlich auch viel um Frauen versus Männer im Berufsleben, wer kommt weiter, bauen Männer bessere Netzwerke als Frauen oder sind Frauen stutenbissig und so weiter, all diese Themen.
Wo das war ganz gut dargestellt, fand ich.
Bitte?
Das zwischen ihr und ihrer Kollegin, fand ich, war gut dargestellt.
Ja, ich fand auch, dass diese Themen sind zwar angeschnitten worden, sind verhandelt worden, aber die Serie hat sich nicht darin verbissen, zu sagen, wir müssen jetzt hier so ein Social Justice Feldzug führen, der dann alles mit in den Abgrund reißt, was in dieser Story drin ist, sondern die Themen wurden auf den Tisch gelegt, wurden ein bisschen verhandelt, aber der Film hat nicht vergessen, oder jetzt sage ich der Film, also die Serie insgesamt als Gesamtwerk, hat nicht vergessen, dass sie eigentlich zur Aufgabe hat, eine spannende Geschichte zu erzählen. Und dabei eben so Themen verhandeln kann und ein bisschen anreißen kann, ohne das zu verbissen zu machen. Und diese Geschichte mit Leipzig fand ich so ein bisschen, ja, dass da noch der Bürgermeister da und ach Gott, ja, dann, das fand ich so ein bisschen dran rangeschraubt, das auch zur letzten Szene zu erwählen. Wie gesagt, die ganze letzte Folge, da habe ich das Gefühl gehabt, dass das Zusammenverknoten der einzelnen Storyfäden ist mal wieder ein Problem. Es ist so oft in solchen kurzen Serien das Problem, dass man es perfekt hinkriegt, 5 Folgen lang die Spannung immer weiter raufzudrehen. Und das ist halt eines, sagen wir mal, jeder durchschnittliche Drehbuchautor kann die Spannung immer weiter hochdrehen und nur wirklich gute Drehbuchautoren kriegen am Ende alle Handlungsfäden so eingefangen, dass es befriedigend zu Ende geht. Und
alle anderen sind halt so wie Lost.
Das ist nochmal wahrscheinlich ein besonderes Beispiel, auch wenn ich das nicht gesehen habe, das kann ich nur aus zweiter Hand immer
das würde dich besonders ärgern.
Ja. und hier ist es so, es hat mich nicht so sehr geärgert wie River neulich, wo ich auch drüber gesprochen hatte, dass die letzte Folge so ein Upturner war, für mich zumindest. Hier war es besser, aber auch nicht gut. Also da war nicht der Pep drin, der in der 5. Folge drin war. Und ja, da waren dann so ein paar Klischees, die zu Ende gesponnen werden mussten. Da ist das dann wirklich so gewesen, dass man braucht so diese Themen von, jetzt darf ich nicht spoilern, wie will ich das sagen? Stichwort, wie gehen solche Krisen üblicherweise aus? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Was hinterher der Stammtisch sagt, wenn sowas passiert? Ja? Stichwort die Großen, Stichwort der Sündenbock, Stichwort weitermachen wie bisher. Und das alles dann irgendwie in diese Geschichte reingerührt und da hast du so das Gefühl, es waren so die 3 großen Stichpunkte oder Themenblöcke, die irgendwie auf der Agenda standen für das Drehbuch der letzten Folge. Und das fand ich ein bisschen zu durchsichtig.
Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich habe ein paar Tage später ich glaube, in einem Podcast auch, ich weiß nicht mehr genau, irgendein Beitrag gehört über die Bankenkrise damals und war erstaunt über die Parallelen. Also den Niedergang von dieser einen Bank damals, ich weiß nicht mehr.
Lehman Brothers.
War es nicht eine Münchner Bank, die damals...
Ach so, oder?
Hypo Real Estate.
War es die Hypo Real Estate? Ich glaube, das, also da fand ich die Parallelen schon beeindruckend. Also gerade dieses, aus London irgendeiner, der wild zockt und am Ende fehlt plötzlich ein Haufen Geld. Natürlich dann noch durch ein bisschen krumme Geschäfte und so, klar, aber.
Ja. Schön fand ich die Rolle von der Asiatin.
Ja, die war super.
Mit ihrem Anerkennungs, wie soll man es nennen? Also sie hatte so ein Problem damit, Anerkennung erringen zu müssen, krankhaft. Und ja. Wie sieht das dann an diesem einen
Studenten aus? Die Szene mit dem Vater auch, gell?
Die Szene mit dem Vater als die Begründung quasi, aber die Szene mit dem Studenten, wo sie es dann also versucht auszuleben, wo du wirklich merkst, so Alter, wie creepy sind die eigentlich alle drauf?
Ja, genau.
Das waren so Momente, wo du wirklich so auf dem Fernseher sitzt und so, oh, ist mir das unangenehm, da jetzt zuzugucken, ah, ist das fies. Aber so gut gleichzeitig gemacht als filmisches Mittel. So.
Ja, aber ich fand auch die Szene mit dem Vater super, weil das eben so gezeigt hat, die kapieren überhaupt nicht und das ist halt, steht ja stellvertretend für den absoluten Großteil der Gesellschaft, dass die meisten gar nicht kapieren, was die machen, obwohl die so, also an den ganz großen Stellschrauben unserer Gesellschaft rumdrehen. Und wir wissen überhaupt nicht, was die tun.
Ja. Ja, stimmt. Gut, die Geschichte mit dem reichen Söhnchen, der da irgendwie dran kaputt geht, die fand ich ein bisschen pointless. Also. Ja.
Also, was mir nicht gefallen hat, war die Geschichte mit ihrem, ja, dann Ex-Freund, das spoilere ich jetzt mal, weil es ja klar ist, ja von Anfang an klar, dass diese Beziehung keine Aussicht hat. Also, die kommt eben aus einer Beziehung und hat halt keine Zeit mehr, weil sie halt Investmentbankerin ist und dann auch in einer anderen Stadt lebt und dieses, als dann die Aussprache mit ihm ist, warum das nicht geklappt hat und er dann zu ihr sagt, so irgendwie im Endeffekt, ja, irgendwie, dass sie zu aufregend gewesen wäre oder er hätte halt dann doch lieber eine weniger aufregende als sie und dafür aber verlässlich, irgendwie sowas. Da habe ich mir gedacht, nee, das trifft es halt leider gar nicht. Weil sie ist überhaupt nicht aufregend. Die ist, wie ich ganz anfangs gesagt hatte, die ist eine Streberin, ja. Die ist auch eine ganz tröge, dumme Pute, die in der Schule gehandelt worden wäre, ja. Also die ist überhaupt nicht irgendwie fresh und aufregend, ja. Und die ist nicht, das ist nicht das Problem, dass sie zu aufregend ist, sondern das Problem ist halt, dass sie süchtig in ihrem Job ist und dass sie keine Zeit mehr für irgendwas anderes hatte. Also das hat mich gestört.
Ja, aber er hat es vielleicht, sagen wir mal, mit den falschen Vokabularien erklärt, aber er hatte ja
recht. Aber dafür habe ich einen Drehbuchautor, dass der die richtigen Vokabeln benutzt.
Ja, das stimmt schon, aber er hatte im Grunde recht. Ja, und er hat ihr was über sie selbst gesagt.
Ja klar, geht eine Beziehung flöten, wenn du nie da bist. Ja, also das ist ja...
Ja, klar.
Und wenn die dann noch in ihre Stadt fahren, um sie zu besuchen und sie dann keine Zeit für sie hat, ja? Also, okay. Brauchen wir sie halt auch nicht wundern.
Ich glaube, für eine Besprechung von Bad Banks, jetzt gehen wir wirklich in die harten Details rein. Aber du würdest mir zustimmen, wenn ich sage, sehenswert, definitiv runterladen und schauen.
Durchaus sehenswert. Und hat ja, also wenn man so Facebook geglaubt hat und so oder den Facebook-Freunden, hatte man so das Gefühl, dass den viele gesehen haben und auch so durch die Blume empfohlen haben, aber sich nicht so sicher waren, ob sie jetzt empfehlen dürfen. Also ob so, ob das eher nur rührig ist, den zu empfehlen. So, ist der wirklich gut? Kann man ihn wirklich empfehlen? Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ich fand ihn gut. Oder was heißt gut? Ich fand ihn, hat schon gelohnt, ihn zu schauen. Oh, jetzt kriege ich ein Kind auf den Arm gelegt. Okay.
Ja. Heißt, unsere Sendung kann jeden Augenblick den Bach runtergehen?
Nee, das Kind schläft eigentlich.
So. Eigentlich.
Gut. Alles gut.
Ja, wenn nicht, dann machen wir mal weiter.
Ja, ist halt immer so, bei so Fernsehsachen, ja, ist ja eine Fernsehfilmreihe, tut man sich vielleicht schwer, das zu empfehlen, aber nee, warum eigentlich?
Nee, also ich finde, das ist eine hervorragende Verwendung von unseren Gebührengeldern gewesen, denn hier find hat man wirklich mal eine hervorragende kurze Serie knackig produziert, die absolut internationalen Standards gewachsen ist. Also wenn man das vernünftig synchronisiert, denke ich, lässt sich das auch in Amerika verkaufen. Die ist modern.
Nee, weil die nicht synchronisiertes nehmen.
Ja, aber gut,
klar, aber vom Grund her, ja, vom Grundsatz
her. Vom Grund her ja, und so wie es ist, dass zum Beispiel Derrick irgendwie in 90 Länder verkauft wurde oder irgend sowas. Das ist jetzt hier natürlich nicht Derrick in dem Sinne, aber das ist modern, das ist fresh, das ist gut geschnitten, das ist modern produziert, das ist hochglanzgemäßig gemacht. Es ist ja wahrscheinlich. Es ist spannend. Und es behandelt ein Thema, das die ganze Welt bewegt hat und insofern einfach international irgendwie relevant ist. Und dass es dann auch mit unserer Heimatstadt benutzt, um diese Geschichte zu erzählen, ist nochmal das i-Tüpfelchen. Aber so stelle ich mir das vor, wenn die Öffentlich-Rechtlichen Geld in die Hand nehmen und Serien produzieren. Und dann sollen sie damit auch gerne richtig Erfolg haben und deshalb gucken und weiterempfehlen.
Sehe ich auch so. Mhm. Genau. Volle Zustimmung. Rosa ist auch meiner Meinung, hat gerade die Augen aufgemacht und guckt.
Das wollten wir natürlich nicht, aber so ist das. Ich habe gerade nochmal geschaut, es ist noch in der Mediathek verfügbar, in der ZDF-Mediathek, in der Arte-Mediathek sind leider nur noch die letzten 3 Folgen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie ist das denn heutzutage mit Mediatheken? Ich habe da keinen Überblick mehr drüber. Wie lange ist das Zeug jetzt da drin und wann fliegt es wieder raus?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt, früher gab es mal diese Regel, 7 Tage ist es drin. Das dann scheint ja aber. Raus. Bitte?
Dann wäre es ja lange raus.
Dann wäre es lange raus, aber es gibt mittlerweile so gewisse Eigenproduktionen, wo irgendwie. Ich kann dir die Randbedingungen nicht nennen, warum das manchmal so ist, aber es gibt gewisse Produktionen, die deutlich länger drin sind. Das gilt vor allem für so Sendungen, die das ZDF selber produziert oder, also nicht, ich nehme jetzt das ZDF als Beispiel, die Sender selber produzieren und wo sie irgendwie alle Rechte haben oder alle Rechte eingeräumt bekommen. Zum Beispiel das Neo-Magazin von Böhmermann ist so ein Beispiel. Da kannst du Monate in der Vergangenheit gucken. Da kannst du heute noch Folgen aus dem September runterladen.
Okay.
Und
außer ganz bestimmte.
Bitte?
Außer ganz bestimmte.
Ja, die musst du dann, da musst du mich fragen, die habe ich, also ja, egal.
Jedenfalls, warum ganz bestimmte?
Ja, also Erdogan-Gedichte zum Beispiel sind schwierig.
Ach so, okay, alles klar.
Ja.
Ja, aber das ist ja schon viel länger her, das ist ja über ein Jahr her.
Genau. Also jedenfalls, es gibt Ausnahmen und Bad Banks scheint auch sowas zu sein. Bad Banks ist auch, glaube ich, zuerst in der Mediathek gewesen und dann erst im Fernsehen ausgestrahlt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich in einem anderen Podcast gehört. Schöne Grüße nach Stuttgart. Ich bin nicht sicher, ob das so war. Ich habe es so nicht mitgekriegt. Für mich
ich meine, ich habe das auch so gesehen schon.
Okay.
Dass man das erst runterladen konnte oder zumindest am ersten Ausstrahlungstag in der Arte-Mediathek schon komplett runterladen
konnte. Dann haben sie so ein bisschen so getan, als wären sie Netflix.
Ja, so, vielleicht.
Wir haben das eigentlich fürs Internet gemacht und wir strahlen das halt hinterher dann auch noch im Fernsehen aus.
Ja, Neo Magazin ist zum Beispiel auch so. Neo Magazin ist auch an dem Abend, wo die Sendung rauskommt, ist es schon online. Also du kannst es online zuerst gucken.
Hm.
Und
war eigentlich ja. Bad Banks bei euch in der Firma Thema?
Hab bei mir in der Firma gefragt, ob das irgendjemand gesehen hat und habe dann nur so gehört, ja, habe ich gehört, aber nicht geguckt. Und ich habe es dann empfohlen und vielleicht hat sich dann jemand angeschaut, weiß ich aber nicht, habe ich nicht nachgefragt.
Okay, nee, bei uns war es nämlich durchaus Thema.
Aber du hast selber nicht geguckt, oder wie?
Ich habe es noch nicht geschafft, es liegt aber hier bereit.
Sehr gut, ja, weil du gefragt hast, wie das ist mit Mediatheken, Christoph.
Genau, jetzt hätte ich als nächstes gefragt, wie ist das denn mit Streamingdiensten? Weil das ist ja eigentlich ein Film im weitesten Sinne. Findet man das irgendwann an den Streamingdiensten? Also Amazon oder Netflix oder sowas?
Kann ich nicht beantworten. Das wird vielleicht, wenn es entsprechend verkauft wird, da mal irgendwann auftauchen, aber unklar. Was sich halt anbietet, wenn man sowas hört, dass sowas in den Mediatheken drin ist, gibt es die nach wie vor fantastische App Mediathek View, die man frei runterladen kann. Ist von der Optik her eine fürchterliche Java-Software, die wirklich grauselig ist.
Sieht schon aber aus.
Von der Funktion her ist sie fantastisch und die ermöglicht dir halt, das einfach runterzuladen. Und dann kriegst du es hoffentlich über irgendeinen Weg, über irgendeine Set-Top-Box, die du vielleicht hast oder über einen USB-Stick oder über einen DLNA-Server oder wie auch immer auf deinen Fernseher geworfen und dann ist das Problem ja auch gelöst.
Ich habe jetzt eine andere Frage an euch beide, die mir auf den Nägeln brennt. Mein Computer hat nämlich gerade gesagt, dass mein Speicherplatz eng wird. Warum auch immer. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Aufnahme laufen lasse. Soll ich einfach weiterlaufen lassen und wird er dann irgendwann sagen, er kann nicht weiter aufnehmen? Oder fliege ich jetzt aus unserer Dings raus? Oder soll ich alles stoppen? Oder was ratet ihr mir?
Dann rate ich dir jetzt als erstes mal zu gucken, wie viel Platz du denn noch hast.
Muss ich aber klicken.
Ja, klick mal. Das ist jetzt Live-Diagnose für die Hörer. Hochgradig spannend. Wir erfahren jetzt alle, wie viel Platz Christoph noch auf seiner Festplatte hat.
Das ist und werden ganz alle peinlich.
Leise in uns reinkichern, wenn er die Zahl sagt.
Oh Gott, das ist wirklich furchtbar. Also ich habe noch ein knappes Gigabyte.
Ja gut, dann lässt du das jetzt weiterlaufen, weil das verbrauchen wir nicht mehr in dieser Sendung.
Okay.
Ja.
Gut.
Wobei, er nimmt wahrscheinlich WAV auf, ne? Ich rede jetzt aus meiner Perspektive,
ja, der Schlag aufzeichnet.
Ja. Also.
Es kann ja nicht sein, dass die. Ich gucke einfach.
Stefan nimmt das auch auf. Drück mal sicherheitshalber Stopp.
Ich soll mal Stopp drücken, ja?
Ja, mach mal Stopp.
Nicht so. Löschen auf okay. Jeden Fall. Ja.
An dieser Stelle geht die Audioqualität von Christophs Spur für die Hörer jetzt runter. Von direktem WAV auf Studio Link. Aber das soll uns nicht weiter stören und lass uns zum nächsten Thema kommen. Hier steht Let's Dance, da bin ich raus. Was geht da ab?
Jetzt wollte ich so eine schöne Überleitung machen, bevor Rosa anfängt mit Christoph hier zu tanzen und die Sendung durcheinander. Ja, spricht Christoph noch ein bisschen über Let's Dance.
Ja, Stefan, du schaust ja nicht in Let's Dance, gell? Enttäuschenderweise.
Ich vergesse das immer.
Stefan tanzt auf der AIDA, das muss reichen.
Ich krieg das dann immer mit, irgendwie im Facebook, alle so, oh, der hat toll getanzt und das, oh, und hast du gesehen, den Tanz von dem und dem mit dem? So, was ist das schon wieder? War das nicht gerade erst? Und dann
nee, der schreibt dir das Tänzer oder irgendwelche Laien?
Tänzer dann.
Ah, okay. Also das ist tatsächlich so, dass das auch von Tänzern positiv wahrgenommen wird, wenn da welche gut tanzen, weil das ist das, was wir nicht nachvollziehen können, gell? Ob die wirklich gut tanzen, wo wir das Gefühl haben, dass die toll tanzen. Oder ob das nur so für einen Fußgänger gut ist.
Nee, also da sind durchaus welche dabei, die gut tanzen. Und wenn du so einen Randsportart machst, freust du dich natürlich immer, wenn die Sportart irgendwie im Fernsehen auftaucht.
Klar, das ist also natürlich das
bringt halt total
eine Mordsplattform, ja. Klar.
Ja.
Ich muss sagen, tänzerisch ist es nicht so empfinde ich es dieses Jahr noch nicht so stark wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es hammerstark.
Okay.
Dieses Jahr sind so ein paar Lichtpunkte. Der Durchschnitt ist so ganz okay. Es sind wenig Totalausfälle. Aber es ist so, was das Tanzen angeht, noch so, okay, es haut uns noch nicht so richtig vom Sitz. Ein paar, weil es einfach eine Überraschung war, wie gut sie tanzen. Lustigerweise die Ekaterina Leonova, die letztes Jahr ja gewonnen hat mit Gil Ofarim, der haben sie dieses Jahr eben eigentlich relativ offensichtlich einen Partner gegeben, so einen älteren Herrn, so wie letztes Jahr diesen Sportmoderator. Also normalerweise macht man es so bei Let's Dance, dass die im Vorjahr gewonnen haben, die kriegen dann irgendjemand ganz Schlechtes, gell? Also so,
okay.
Damit sie so wegen der Gerechtigkeit, ne?
Ja.
Und diesmal haben sie halt Ingolf Lück zur Seite gestellt, wo man auch dachte, ist okay.
Ingolf Lück gerade als einen älteren Herrn bezeichnet?
Ja, der ist da, glaube ich, der Älteste dort. Der ist auch nicht mehr so jung, nur. Der war in 80ern groß.
Aber du hast es so beschrieben, so als ein älterer Herr, so den man nicht kennt. Und dann
Ingolf Lück. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ja, nee, Ingolf Lück, genau.
Ist ja 60.
Ingolf Lück und die ist ja 60, ja.
Puh. Den hat mir ihr so zur Seite gestellt und man hat so in der ersten Folge gemerkt, so, dass sie eben genau diesen Gedanken hatte, so, oh Gott, ja toll, okay, ist halt dieses Jahr meine Aufgabe, ja, da muss ich halt Ingolf Lück irgendwie möglichst weit bringen. Ja, und es hat sich halt rausgestellt, dass das der verdammt nochmal beste Tänzer ist in dieser Staffel, der ist wirklich völlig überragend gut.
Krass.
Ja, genau. Und sie, also jetzt in der letzten Folge hat mir ihr Gesicht halt richtig angesehen, so, yeah, Jackpot, gell? Das heißt natürlich noch nicht, dass er gewinnt, weil da gehört noch ziemlich viel dazu und das ist auch noch ein ganz schön weiter Weg, aber also der Ingolf Lück ist halt wirklich, man merkt, dass er halt schon mal, also dass er tanzen kann und dass er ein unglaublich gutes Rhythmusgefühl, unglaubliches gutes Gefühl für seinen Körper, dafür, wie er wirkt. Also der hat es echt richtig drauf, muss man wirklich sagen. Bin gespannt, wie vielseitig der da ist und wie gut er bei Lateintänzen zum Beispiel sein wird, aber warten wir es ab. Und ähnlich, nicht ganz so krass, aber schon auch ähnlich ist es bei Thomas Hermanns, den man aus dem Quatsch-Comedy-Club kennt vielleicht.
Mhm. Und von diesem Gebiss.
Und von diesem Gewiss, genau.
Das ist einfach unfassbar viel Zähne, wenn der so in die Kamera guckt.
Stefan kennt ihn offensichtlich nicht.
Ich habe mir auch vorhin die Liste, okay, von den Tänzern kenne ich ein paar, aber von den Promis?
Ja, meine Schwägerin hat da auch geschrieben, Let's Dance geht wieder los, ich kenne nur einen. Und da habe ich gedacht, okay, Challenge accepted. Bin reingegangen, habe festgestellt, ich kenne drei nicht. Also ich kenne wirklich fast alle, aber es sind halt wirklich schon so, wie soll man sagen, so Fernseh-Zweitverwertung, Z-Promis, gell? Also so.
Hey, Jimmy Blue Ochsenknecht.
Jimmy Blue Ochsenknecht, genau. Zum Beispiel. Oder
Dina Ruda, ich erinnere mich sofort an Manta Manta.
Genau, ja, aber die ist schon rausgeflogen, die war auch echt schlecht. Oder Jessica Paschka, gell? Wer kennt sie nicht?
Weiß nicht, wer ist das?
Ex-Bachelor, Ex-Bachelorette, Ex-Promi-Big Brother, ja, okay. Ich glaube sogar Dschungelcamp. Guck ja, also.
Was?
Genau. Ja.
Oh ja, ich sehe gerade hier Astro TV. Mieten, kaufen, wohnen, TAF. Oh Gott, Hilfe. Das perfekte Promi-Dinner. Sie hat ja nur Trash gemacht. Das ist ja furchtbar. Ja,
natürlich, die macht nur Trash. Und das Erste war halt, dass sie Teilnehmerin, also eine von vielen Teilnehmerinnen, beim Bachelor war. Und da glaube ich, nee, also die war nicht mal im Finale. Also
37. geworden ist oder so wahrscheinlich.
Fünfte. Nee, so geteilter ungefähr, ja. Fünfte.
Wie bitte?
Hast du es gerade
geteilter nach? Fünfte.
Oh Gott.
Sie war die beste Freundin von der, die Zweite geworden ist, glaube ich.
Ach, was ist das denn?
Ja, sowas weiß ich natürlich, ist ja klar. Was ich sehr lustig finde, ist, dass wieder ein Koch dabei ist, weil letztes Jahr war so ein veganer Koch, so ein total unsympathischer, von dem ich gestern erfahren habe, dass auch Veganer ihn total unsympathisch finden, was schon was heißen will.
Wie?
Den Hildemann, Attila Hildemann war, oder Hildmann war letztes Jahr. Und dieses Jahr ist Chakal, auch ein angeblicher TV-Koch, was mich wundert, weil wenn ich einen TV-Koch nicht kenne, das heißt schon was. Und er tanzt wirklich unterirdisch schlecht. Also wirklich furchtbar. Fast wie Potowski. Aber er ist bisher nicht rausgeflogen, was wir uns nicht erklären. Also das kann ich mir wirklich nicht erklären. Dass die Lochis nicht rausgeflogen sind, das kann man sich gut erklären, weil die haben halt eine krasse Fanbase. Die Lochis sagen euch was, oder?
Nee. So YouTube, oder?
Ja, genau. Das sind so die großen Stars der 13-Jährigen oder... die machen so YouTube-Clips mit
1999.
Ja, krass. Die machen so YouTube-Clips mit ganz viel Musik und so. Weswegen man dachte eigentlich am Anfang, dass die bestimmt wenigstens Rhythmusgefühl haben. Haben sie leider nicht. Also sind nicht besonders gut.
Die haben 2,5 Millionen Abonnenten.
Genau. Und die werden halt, also die werden weit kommen, egal wie schlecht sie tanzen, weil die die haben halt Fans und das hat halt RTL da wirklich sehr geschickt gemacht, weil sie damit halt eine Kohorte aufgetan haben, die sie sonst nie gehabt hätten bei dieser Sendung. Also alles richtig gemacht im Endeffekt.
Mhm.
Ja, okay. Und sonst halt so noch andere B-Promis, die man auch nicht, ja, Germany's Next Topmodel und die Frau von Sido. Und
was? Hat die auch eine Maske?
Nee.
Sieh, du hast auch schon lange keine Maske mehr, Mann. Du bist ja sowas von nicht.
Ich bin. Sieh, du sieht gar nicht aus.
Sieh, du hat im Gegensatz zu. Wie heißt der andere? Nein.
Crow.
Nein, der andere Typ aus Berlin. Agro. Spassi-Dings.
Flair?
Nein. Ach, egal.
So?
Jedenfalls hat Sieh, du die Kurve gekriegt. Und andere nicht. Das wollte ich nur sagen.
Savage?
Nein.
Pacheco?
Nein, Savage, bitte, Savage ist ganz andere Schule. Nein.
Aber gib zu, du bist beeindruckt, wie viel ich kenne, oder?
Ja, ein bisschen, aber den ich meinte, war nicht dabei.
Aber jetzt wäre ich mit meinem Latein auch am Ende, ich hätte es nur noch Kiss sagen können. Oder heißen die Kids? Ich weiß es nicht.
Das ist aber eine Band.
Ja, stimmt. Ja,
zurück zu Let's Dingens.
Ja, viel mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Wir schauen mal, wie sich das tänzerisch entwickelt. Ja, und ja, gucken wir mal. Und welche Ehe diesmal flöten geht. Aber das ist jetzt schon fieser Gossip. Man munkelt ja, dass die Ehe von Gil Oferim an seine Affäre mit Ekaterina Leonova zerbrochen ist. Keine Ahnung, ob das stimmt. Die Bunte behauptet.
Wer ist denn Gil Oferim?
Gil Oferim ist der Sohn von Abi Oferim. Das war ein Sänger in den 60ern. Und Gil Oferim ist auch ein Sänger.
Siehst du mal.
Und der hat letztes Jahr gewonnen. Und der hat.
Er sieht aus wie also, DJ Bobo mit langen Haaren.
Ja, so eine Art. Und da muss ich sagen, auch wenn ich ein großer Fan von E-Cat bin, muss ich sagen, hat es mich ein bisschen geärgert letztes Jahr, weil die Zweitplatzierte, Vanessa Mai, so Welten besser war als er, und zwar über die ganze Staffel hinweg. Also die hat so oft 30 Punkte bekommen wie nie jemand zuvor und die war halt immer völlig überragend, ist aber halt eine kleine Streberin und hat halt am Ende auch das falsche Geschlecht gehabt, muss man wahrscheinlich sagen, weil halt die meisten Zuschauer doch Frauen sind und dann halt doch für Gil Oferim anrufen, ne? Und das war halt das, was am Ende ihr das Genick gebrochen hat und das fand ich ziemlich ungerecht, aber gut, so ist das halt.
Hast du E-Cat genannt?
Ja, die wird E-Cat genannt. Ja. Das ist genau das, was der Stefan auch angedeutet hat. Das gilt nicht nur für Tänzer, die da zuschauen, das gilt für alle. Für uns sind die wahren Promis natürlich die Tänzer, weil die sehen wir jedes Jahr. Und das sind die eigentlichen. Und ich muss auch gestehen, wenn so ein Tanz ist, fällt es mir oft schwer, auf den Promi, der nur so halbwegs gut tanzen kann, zu schauen, wenn daneben jemand richtig super gut tanzt. Ne? Also da schaue ich mir dann doch lieber den an, der toll tanzt.
Ja.
Obwohl man dann zum Teil auch merkt, so, also zum Beispiel die Uana Nikiti neigt da manchmal dazu, gibt ein paar, die dazu neigen, wenn der Partner nicht so gut ist, selbst versuchen zu brillieren und das geht dann manchmal nach hinten los, weil man das halt dann merkt, weil man merkt so, okay, die macht jetzt einfach Show, um davon abzulenken, dass der andere nur rumsteht und wenn man das halt merkt, funktioniert das halt nicht. Können manche besser, manche schlechter. Aber insgesamt, großes Spektakel, macht Spaß zu schauen. Und ich habe mir dafür jetzt einen großen Fernseher gekauft.
Das brauchen wir ja auch. Damit man auch mehr sieht, damit man die Schritte genauer begutachten kann und so.
Genau.
Ich hau meinen Kopf gerade auf die Tischplatte.
Das war ein sehr kleiner Tisch.
Naja, ist mit so einem Fernseher. Ich liebäugle mit diesem Fernseher seit Ende letztes Jahres. Und habe mir überlegt, so, wann kaufe ich ihn? Und jetzt kam halt Let's Dance. Und obwohl ich im Moment so gut wie kein Geld habe, habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Da habe ich jetzt keinen Bock, Let's Dance auf so einen kleinen Fernseher zu schauen. Jetzt kaufe ich mir den. Ja. Und alle anderen Filme, weißt du, bei Filmen kann man sich denken so, ja, komm, die gibt's noch lange bei Netflix, scheiß drauf, da kommt's jetzt nicht drauf an, ob jetzt oder in einem halben Jahr. Aber bei sowas ist dann eben, das ist dann eben ein System Seller, ne? Ist halt leider so. Auch wenn dir das nicht schmeckt.
Okay.
Okay.
Hat er 4K?
Ja, natürlich.
Hat er HDR?
Ja, klar.
Wie viel Zoll?
55 nur.
Ah, das ist doch schon ganz ordentlich.
Ich habe mir den in die Firma liefern lassen. Ist eine wirklich, ich finde, obszön große Kiste gewesen. So, die praktisch die Tür verdeckt hat. Und mein Kollege, also irgendwann, dann habe ich ihn erstmal in mein Auto geladen, in den Up.
Geht das rein?
Ja, das geht. Der Up ist ein Platzwunde, aber er hätte nicht größer sein dürfen.
Okay.
Und ich musste auch ganz schön weit vorrücken. Aber die Therese hat schon gesagt, wenn er nicht in den Up geht, kann ich ihn wieder zurückschicken. Und dann hatte ich ihn in meinem Up und hatte ihn vor der Tür stehen, vor der Firma. Und dann kam mein Kollege vom Ortstermin zurück und kommt zu meinem Büro und sagt so, ah, hast du doch so einen kleinen genommen. Da habe ich gemeint, du hast auch keinen größeren. Und dann habe ich gemeint, Doch, also meiner hat bestimmt 60 Zoll. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe deinen schon gesehen, der hat 55. Aber egal. aber er ist schon, also jetzt, wo er an der Wand hängt, hatte ich auch so das Gefühl, so, okay, so groß ist er gar nicht. Und dann habe ich mal den alten davor gestellt oder drunter gestellt. Und da habe ich gemerkt, so, okay, er ist schon deutlich größer.
Ja, das Bild habe ich gesehen, das ist sehr schön, ja.
Ja. Nee, macht schon Spaß. Aber also ich muss halt mich noch sehr viel damit befassen, weil so ein Ding ist halt nicht mehr ein Fernseher, den man anschaltet, sondern das ist halt ein scheiß Computer, gell? Also.
Ja, das ist genau das Problem. Das gehört da eigentlich alles nicht rein.
Genau. So, dass du jetzt, dass ich durch irgendein eine Art Browser muss, um das Programm umzustellen. Das kann ich wahrscheinlich noch irgendwie mit irgendwelchen Shortcuts optimieren, ganz klar. Aber eigentlich ist das, ja, hebt das die Schwelle und das möchte ich eigentlich. Ich möchte eigentlich beim Fernseher anschalten, umschalten. Ja, ich habe ja auch in der Hand nicht irgendeinen Controller, sondern ich habe einen Schalter in der Hand. Ja, nicht mehr. Ich will einfach nur einen Schalter in der Hand haben. Macht sich der Stefan immer drüber lustig, dass ich Schalter zur Fernbedienung sage, aber nichts anderes ist es doch, du willst nur schalten, du willst hoch, runter schalten, lauter, leiser, das ist nur ein Schalter.
Es sind halt ganz viele Schalter, deswegen hast du nicht einen Schalter in der Hand.
Es wäre geil, wenn so ein so ein An-Aus, so, weißt du, mit so einem Hebel, ja, genau. Oben so dieses T-förmige Hebelchen, was du so, ja, genau. Über so ein halbrundes Ding klappen kannst, ihr wisst alle, was ich meine, die sind normalerweise genau. Rot, das wäre gut, wenn das so wäre.
Klack, an, ja. Genau. Aus.
Nee, aber ich
bin bei dir. Ist es doch bei Fernsehen.
Diese Smart-TV-Scheiße muss sterben.
Die wird nicht sterben.
Sich eine vernünftige Set-Top-Box, sei es jetzt ein Apple TV oder ein Amazon Fire oder was auch immer. Da kauft man sich dieses Smart, was man haben will. Und der Monitor hat einen Monitor zu sein und ansonsten die Fresse zu halten. Aber ja, mit dieser Meinung steht man leider sehr alleine gegen die ganzen Mediamarkt-Kunden.
Ja, klar.
Ja. Ja, aber es ist ja auch toll, also wenn dein Fernseher auch gleich Netflix kann.
Ach, das muss ich auch bezahlen. Der hat auf der Fernbedienung eine Taste, wo Netflix draufsteht.
Mhm, genau.
Und eine, wo Amazon draufsteht.
Wenn du ihn vor 5 Jahren gekauft hättest, hätte er eine Watch-Ever-Taste gehabt und die wäre jetzt total sinnvoll.
Ja, nein, vor 10 Jahren hätte Google Wave draufgestanden.
Genau. Nein, nein, Doppel-Nein.
Ja, stimmt, hast du recht, ja, klar. Eigentlich hast du recht. Aber ja, hat man dann halt, gell? Hilft ja nichts.
Ja, so ist das. Was man auch manchmal hat, ist Tiger im Palast. Und da muss man dann aber durch. Herr Giesbett, wie war das?
Das war ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend. Wir haben das von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen und sind dort gemeinsam in den Tigerpalast gegangen. Vorher das Menü genossen, das auch sehr schön war. Also, lachst du oder macht die Rosa?
Nee, mein Kind.
Achso. Ich dachte, ich wusste jetzt nicht, wo die Pointe war, die ich gerade.
Nee, mein Kind hat gerade ein bisschen geknurrt im Schlaf.
Achso. Ein leckeres Dreigang-Menü so als Einstieg und dann sind wir hochgegangen in die Tigerpalast-Räumlichkeit. War einer von euch schon mal im Tigerpalast?
Ja.
Das ist ja so ein kleiner Varieté-Raum, Kleinkunst so, mit einer Bühne und hier war es jetzt so, dass das, wie heißt diese Person, Chansonnier?
Eine, die singt?
Conferencier, ja.
Also eine Empfangsdame.
Ja, im weitesten Sinne, die halt, also es war so schön, man saß da so an kleinen Tischen mit einer Lampe auf dem Tisch und hat noch was getrunken und plötzlich wird es dunkel und dann steht jemand, also die stand halt irgendwie einen halben Meter hinter mir, fängt an zu singen und geht so auf die Bühne und leitet die Show so ein und erzählt immer so, wer als nächstes kommt und dann kommen halt Künstler, Artisten, die dann entsprechend was zeigen, also eine Jonglage war als erstes so, die hat ganz viel mit ihren Füßen jongliert. Die liegt auf dem Rücken und jongliert dann irgendwie 5 Basketballbälle mit Händen und Füßen und so, also sehr, sehr beeindruckend. Dann halt so jemand, der so Artistik macht, sich so ganz krass verbiegen kann. Dann ein trauriger Clown, der so.
Boah, was hasse ich ja.
Als er auf die Bühne gekommen ist, hatte ich auch keine Lust. Aber als er irgendwie so ein bisschen unterwegs war, ich habe mich so kaputt gelacht über den. Der war richtig toll. Also ich mag es eigentlich, mir geht es genauso wie dir. So, oh ne, bitte nicht, komm, ach, geht's.
Schön, dass Christoph das mit so einer Betonung wie so ein trauriger Clown gesagt hat. Also was hasse ich ja.
Ja, genau.
So aus dem Hintergrund, so, geht weg.
Ganz hervorragend, eine Magierin, die so eine ganz faszinierende Show mit Karten gemacht hat, also die halt dauernd aus immer wieder in Karten in den Händen hatte, also nicht diese klassischen Kartentricks, sondern einfach Sachen hat erscheinen lassen. Ganz toll, am Anfang so ein bisschen so Schwarzlichtshow gemacht hat. Dann war Pause und dann haben sie alle Tische an die Seite gerückt und die Leute sind auf die Bühne gegangen und saßen dann auf der Bühne und so. Und dann waren halt zwei Artistiknummern, eine am Trapez und eine, die so ein Ring, der an so einem Seil hing und da dann hoch und runter und geturnt. Das war so krass beeindruckend. Das war ganz, ganz toll.
Vor allem auf diesem engen Raum dann, gell? Das ist so, ja, genau, beeindruckend.
Also an einer Stelle ist er so ein bisschen schief gesprungen, da hat es dann nochmal gebremst, aber da ist er halt irgendwie einen halben Meter an meinem Vater vorbeigerutscht. Ja. Also so, ja. Oder sie schaukelt dann auch oben auf die Balustrade zu und bleibt halt irgendwie so, schaukelt lachend auf die Mauer zu und bleibt 10 Zentimeter davon hängen und dann geht's wieder zurück. Krass, also man ist halt unglaublich dicht dran, es ist unglaublich eng, ganz toll. Dann war noch jemand, ein Jongleur da. Ja, Jonglage hat man immer schon mal gesehen im Fernsehen, aber so auch aus der Nähe. Und was der gemacht hat, der hat halt dann mit drei Keulen jongliert und die aber unglaublich schnell gedreht. Also man war überhaupt nicht mehr in der Lage zu sehen, wo die Keulen gerade sind, weil man dauernd nur sich rasend schnelle, schnell drehende Keulen einen halben Meter vor ihm durch die Luft fliegen hat sehen. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Insgesamt war es eine ganz tolle Show. Also mir richtig gut gefallen, kann ich extrem empfehlen. Tigerpalast, wenn man mal mit jemandem schön ausgehen möchte, kann man gut vorher essen gehen, sehr, sehr lecker unten und dann einfach Varieté, das ist, also als ich drin saß, dachte ich mir so, Mensch, sowas machst du viel zu selten, dass du mal irgendwo bist, wo eben nicht was schon Vorproduziertes gezeigt wird, sondern echte Menschen machen echte Sachen jetzt.
Ja, und wenn's schief geht, die haben das richtig gut drauf. Also genau, wenn es schief geht, ist es so wie in Florida jetzt neulich, gell? So Cirque du Soleil, habt ihr mitgekriegt, oder?
Ja.
Nee.
Oder eine abgestürzt.
Das ist eine abgestürzt.
Oh. Und tot.
Ja.
So. Gut, während der Vorführung. Also ist halt, ja, kann halt auch schief gehen. Also und das macht es ja auch dann auch nochmal spannend. Ja. Das ist eben nicht, ist halt nicht alles nur Show, sondern ist halt auch Gefahr.
Genau. Ist halt nicht ein fertiger Film. Wir im genau. Sneakpot gerade sprechen wir ja ganz oft über Filme und Vorproduziertes, das geschnitten und nachbearbeiten und alles. Und hier, ja, die haben Make-up drauf und so, aber der Rest ist echt. Wenn die daneben greifen, fällt der Ball runter. Wenn die daneben greifen, dann ist halt fallen irgendwie doof, fällt einer runter. Aber gerade diesen kleinen Raum, ach, ist ganz toll. Ich finde es also richtig, richtig gut. Tigerpalast in Frankfurt eine extreme Empfehlung.
Ja, das unterstütze ich.
Ja. Wart ihr mal bei Cirque du Soleil? Unabhängig jetzt mal von dem Drama-Thema gerade.
Ich habe diesen ganz grauenhaften Kinofilm gesehen, der so beschissen kitschig ist, dass ich es nicht ertragen habe. Habe ich, glaube ich, auf der Hochzeitsreise im A380 gesehen. Jetzt sagen alle so, ja, im Flugzeug gesehen, auf so einem kleinen Bildschirm. Nein, es war im A380. Wo man vernünftige Bildschirme hat.
Ja, aber so viel. Ja, also er ist schon so wie ein iPad.
Also ich war damals, vielleicht bin ich vorher zu schlechte Flugzeuge geflogen, das kann sein, aber ich war damals thrilled, muss ich sagen, wie gut man da fernsehen kann. Weil es eben nicht nur so wie auf dem iPad, klar. Kann das iPad aber auch, finde ich, wenn du nah genug dran bist, ne, und genug Auflösung hat.
Ja.
Also man kann da schon, ich weiß, es ist jetzt kein Kinofilm, aber oder ist jetzt nicht Kinoerlebnis, aber man kann da vollwertig fernsehen.
Ja.
Und das konnte man früher in Flugzeugen halt nicht. Früher war das immer so, man konnte sich irgendwie berieseln lassen und es war mit extremen Qualitätseinbußen verbunden. Und das ist es jetzt halt nicht mehr.
Nee, das ist es nicht. Wir sind ja letzte Woche gerade A380 geflogen aus Dubai zurück. Mhm. Und das iPad ist ein bisschen kleiner, aber hat halt dann doch noch eine bessere Auflösung, klar.
Ja. Aber so gerade für diesen Sitzabstand, muss ich sagen, ist es wirklich gute Unterhaltung.
Genau. Der große Vorteil ist halt, dass der Fernseher im Vordersitz eingebaut ist. Also das macht es halt echt viel besser.
Ja, total. Ja. Also ich habe da wirklich, habe ich damals glaube ich auch erzählt, echtes Binge-Watching gemacht von Kinofilmen zwischen hier und Korea. Ja. Kann man ja einige schauen.
War mal busy Zeit.
Mhm.
Genau. Im Gegensatz zu Binge-Watching haben Bob und ich gestern nicht wirklich Binge-Drinking gemacht, aber es wäre eine gute Überleitung geworden, ich weiß.
Wäre eine gute Überleitung gewesen, ja. Ja, wir waren auf dem Craft Beer Festival. Das hier
warum habt ihr mich nicht mitgenommen?
Weil du keine Lust auf Bier gehabt hättest?
Ach, daran liegt es, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Ne. Ja, es ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung hier in Frankfurt. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal da, da war sie noch in Höchst, in der Jahrhunderthalle und jetzt ist sie am Unicampus Westend.
Mhm.
Ja, und da gibt es dann, das ist so ein bisschen, ja, wie die meisten Spirituosen oder in dem Fall Biermessen, ganz viele kleine Stände, man zahlt vorne seinen Eintritt, leiht sich ein Glas, das man entweder dann mitnehmen darf oder auch nicht, wieder zurückgeben kann und dann kann man dort ganz viele Proben von Bier verkosten, von allen möglichen Craft-Bieren und allen möglichen Brauern. Es waren auch einige Spirituosenhersteller vor Ort, aber nur ein paar wenige, irgendwie 2, 3 oder so. Und ja, wir sind da so durchmarschiert. Es war unfassbar voll, was mich
total genervt voll. Hat. Was mich halt total genervt hat, muss ich sagen, ich zahle da 12 Euro Eintritt und dann zahle ich bei jedem Bierstand nochmal 1 Euro oder 2 für
echt?
100 Milliliter Bier. Und wenn ich einen Cocktail haben will, dann zahle ich da nochmal 6 Euro. Und zum Glück haben die beim Spirituosen probieren nicht auch nochmal Geld verlangt. Wobei da war ich mir gar nicht sicher, ob ich das einfach ignoriert habe, weil ich PCB-Modus an hatte, so ja, wenn ich Spirituosen probieren kann, dann zahle ich da auch nichts für, weil
ja aber, also auch bei dem Bier, die wollen doch ihr Zeug populär machen, also das verstehe ich nicht ganz.
Ja, aber es scheint dann doch sonst irgendwie zu so einer Besäufnismesse zu werden.
Okay.
Ja, der Punkt, was man im Vergleich zum PCB halt nicht vergessen darf, ist, dass sich das hier nicht an Industriepublikum wendet, sondern an Privatleute. Und ich glaube, da ist die Angst ein bisschen größer, dass du so ein
die falsche Crowd anziehst. Ja, 12 Euro Flatrate saufen, ne? Klar.
Genau, und dass du da entsprechende Crowd anziehst und der BCB ist so ein bisschen, zumindest in den Anfangsjahren, so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewesen, weil es sich halt nicht an Privatleute wendet.
Ja, ist ja zunehmend wieder.
Jetzt dürfen sie nicht mehr rein.
Genau, jetzt dürfen sie halt nicht mehr rein, ja.
Wo war denn das in der Uni dort?
Im Casino oben, also vor der
Campus West
in der Mensa quasi.
Okay.
Da, wo wir hunderte Mal Schnitzel essen waren.
Steak.
Ja, klar.
Steak.
Ja, genau. Genau da drin, so im Vorraum und dann in dem Saal rechts und in dem Saal links.
Das war schon schön, dass wir
mal wieder dort zu sein.
Da mal wieder zu sein.
Das glaube ich, da würde ich auch gerne mal wieder hin.
Ja. Dann sind wir an dem Stein vorbeigelaufen, wo wir die Folge aufgenommen haben, nach der du dann zum Flughafen gefahren bist.
Splice war das, glaube ich, oder?
Ja. Nee, Splice war unten in den am Rand von der Wiese. Auf dem Stein war eine
andere. Oder war es Evangelion?
Das weiß ich nicht mehr, das kann sein. Egal, jedenfalls, wir sind an legendären Sneakpot-Aufnahmeorten vorbeigelaufen.
Und stimmt, da ja überall schon aufgenommen.
Und hatten sehr viel Bier im Kopf. Also biermäßig habe ich kein neues Lieblingsbier entdeckt, aber nee, zumindest
war eher
ein oder zwei, die ich nochmal trinken würde.
Ja.
Hm, okay, ja. Schade.
Ja, allerdings war es auch so viele Stände, die wir ausgelassen haben, weil es einfach so unfassbar voll war. Das war halt ein bisschen ärgerlich. Draußen war auch so eine kleine Street-Food-Truck-Area. Das war ganz nett. Ich habe nochmal Pulled Deer Sandwich gegessen. Mhm. Aber dann war ich heute nochmal auf dem Street Food Festival in der Klassikerstadt in Frankfurt. Und das war auch unfassbar voll. aber hatte halt nur diesen einen Fokus Essen. Und ja, es war ein bisschen anstrengend, da was zu essen zu kriegen, weil man halt teilweise sehr lange anstehen musste an den einzelnen Ständen. Aber da war das deutlich bessere Essen am Start. Also da waren halt so richtig spannende Wagen. Gab es dann natürlich auch wieder Craft-Biere, klar, das bleibt nicht aus, aber da, ich hatte ein fantastisches Pastrami, einen Pastrami-Burger, den mir meine kleine Tochter zur Hälfte weggegessen hat, also ich finde sie halt, aber
ja. Apropos kleine Tochter, meine Frau scheint mich vergessen zu haben oder sich gedacht haben, ach komm, nimm du doch das Kind mal, ich gehe schlafen.
Nee, genau.
Jetzt schläft das Kind hier auf meinem Arm und wird langsam schwer und ich fange an zu schwitzen. Oh Mann. Ach nee, da ist er wieder. Wenn man vom Teufel spricht, das interessiert die Welt. Also jetzt kann es gerade wieder laut werden, jetzt kriegt das Kind nämlich den Schlafsack angezogen. Okay, gefällt ihr total. Mhm.
Dann müssen die Hörer jetzt durch, dass das live in der Sendung passiert.
Wir können ja schon mal zum nächsten Thema überleiten. Oder wolltest du noch was zum Craft Beer?
Nee, alles gut. Mach.
Sagen. Genau, du hattest noch aufgeschrieben, ich habe es schon wieder vergessen, habe mich aber total gefreut, bei Overcast, das ist ja die Podcast-App, die wir beide zumindest intensiv verwenden, Bob, gab es ein Update und sie haben Marco Arment hat ein neues Feature eingebaut.
Hätte ich mal wieder einen Schluck trinken können. Oh, herrlich. Entschuldigung, ja, ab von Nerd-Themen.
Overcast hat welche Podcast-App benutzt du eigentlich, Christoph?
Ich habe ja ein Android, deswegen.
Ja, das also frage ich.
Ich setze einfach mal voraus, dass es Overcast nicht bei Android gibt.
Das ist korrekt.
Ich habe damals die erstbeste genommen und benutze wahrscheinlich die schlechteste. Und benutze Podcasts deswegen jetzt auch ganz anders, als ich die früher benutzt habe. Früher habe ich es so gemacht wie ihr, ein bisschen anders, aber grundsätzlich so, dass mir eine Playlist zusammengestellt wird, die ich nacheinander weghöre. So ähnlich hört ihr ja auch, gell?
Mhm. Also ich zumindest, ja.
Und jetzt ist es so, dass ich ein Programm habe, das ich weiß gar nicht, wie das heißt, Podcast Addict. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch so Playlists macht. Ich glaube nicht. Im Endeffekt hat es nur, da sind die Podcasts drin und ich überlege mir, welchen Podcast will ich hören und dann klicke ich da drauf und dann mache ich Play und dann spielt es mir die letzten 3 Folgen ab.
Das klingt schrecklich.
Ja, das ist total vorsintflutlich und das ist auch vor allem, wenn man bedenkt, wie ich früher, mit welcher Akribie ich Playlists, intelligente Playlists geschrieben habe, ist es absurd, dass ich so Podcasts konsumiere. Mhm. Aber gepaart damit, dass ich auch nur noch eine relativ kleine Anzahl von Podcasts höre und auch gar nicht mehr den Anspruch habe, alles zu hören, sondern mir so, weißt du, ich höre Podcasts hauptsächlich, wenn ich im Auto für die Firma unterwegs bin und so mal eine Stunde oder vielleicht auch mal 3 Stunden durch die Gegend fahre und mir denke so, ach, jetzt nach was ist mir, ach komm, jetzt mal ein bisschen Holgi hören. Mhm. Und dann höre ich mal 2-3 Stunden Holgi. Und da brauche ich keine Playlist tatsächlich für, sondern dann höre ich einfach die letzten 3 Folgen. Ne?
Okay, oder aber euch. Ohne jetzt groß mich auf Android auszukennen, würde ich sagen, bitte mal Pocket Casts oder AntennaPod ausprobieren.
Wie heißen die?
Pocket Casts oder AntennaPod. Das sind die 2, die mir jetzt als jemand, der kein Android-Telefon hat, als Android-Podcast-Player einfallen.
Okay.
Und ohne die zu kennen, ohne die jemals benutzt zu haben, nach allem, was ich so gehört habe, sind die mit Sicherheit besser als das, was ich mache. Und insofern ja, also bitte, praktisch bitte dringend klicken.
Das ist total rudimentär, was ich da. Also im Endeffekt ist es ja gar kein. Ich würde sagen, es ist nicht mal eine echte Podcast-App, sondern es ist im Endeffekt nur eine Sammlung. Also.
Okay. Ja, klingt furchtbar. Das braucht man nicht.
Ist auch furchtbar.
Niemand sollte so Podcast hören. Schon gar nicht du.
Nee, ich höre jetzt schon seit Jahren so. Das ist ganz schlimm. Ist mir auch ganz peinlich.
Kannst du heute noch ändern, wenn du es nur willst. Zurück zu Overcast. Overcast, die Podcast-App, die von Marco Arment, die Stefan und ich gerne verwenden. Ist ja so ein bisschen auf iOS so ein bisschen Glaubensfrage, ob man Overcast ist, ob man User ist, ob man Castro-User ist oder ob man die Apple Podcast-App benutzt, was vielleicht die meisten tun wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Und Overcast hat jetzt eine Funktion nachgeliefert und zwar gab es bisher die Möglichkeit einzustellen, ob eine Folge, die du fertig gehört hast, sofort nach dem Hören gelöscht wird oder ob sie nicht gelöscht wird. Und das hatte halt 2 Auswirkungen. Einmal hast du halt ja, musst du halt dauernd selber löschen, weil Dinge sich ansammeln auf deinem Telefon.
Warum sollte es denn nicht gelöscht werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte es auch
so eingestellt. Das kann meine Podcast-App übrigens.
Ja, genau. Und jetzt gibt es halt auch, diese Funktion ist sofort nach dem Hören zu löschen. Die Funktion gab es immer. Das gab es schon immer. Und jetzt gibt es eine fantastische Neuerung. Es gibt eine dritte Einstellung. Löschen nach 24 Stunden. Und jetzt denkt man vielleicht erstmal, okay, ich habe die Sendung gehört, warum soll ich sie nochmal hören, warum soll ich sie vor allen Dingen in den letzten 24 Stunden nochmal hören, das ergibt doch keinen Sinn, aber ich finde, es ergibt einen totalen Sinn, nämlich hatte ich mir schon lange so eine History gewünscht, was habe ich kürzlich zuletzt gehört, weil es mir dauernd passiert, also zumindest ist das die Funktion, wofür ich das benutze, dass ich ins Bett gehe und einschlafe oder zum Beispiel auf dem Sofa einschlafe beim Podcast hören und dann irgendwann aufwache und merke, ich bin in irgendeiner Sendung und ich weiß überhaupt nicht, was ist das gerade, was höre ich?
Und das drei oder, Sendungen übersprungen.
Genau,
dann drei Sendungen weiter.
Genau, dann bin ich drei Sendungen weiter und ich weiß ums Verrecken nicht, welche drei Sendungen. Und dann muss ich durch meine gesamte Podcast-Liste durchtoben und muss irgendwie in alle Abos reinschauen und gucken, hat das Ding eine Sendung an dem Tag und könnte es die sein, habe ich die schon gehört, habe ich die nicht gehört. Und jetzt sehe ich einfach da oben die letzten gespielten Dinge, die ich in den letzten 24 Stunden gehört habe und kann dann einfach sagen, ah, doch wieder als ungelesen, doch als ungelesen oder als ungespielt markieren und kann die einfach wieder hinzufügen, wenn mir das passiert ist. Und das passiert mir leider viel zu oft, so alle zwei Wochen einmal, kann man sagen.
Das Problem habe ich zum Glück nicht so häufig, da ich beim Autofahren Podcasts höre. Ja. Es wäre schlimm, wenn ich dieses Problem hätte.
Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber ich habe es auch manchmal, dass irgendwie meinen Kopfhörer dann auf Play drücken und man unterwegs ist und die einfach spielen und man aber nichts hört, weil man die nicht ins Ohr gemacht hat. Und dann bist du auch drei Sendungen weiter so, was ist denn jetzt gerade passiert? Und dann...
Ah, stimmt, diesen Fehler gibt es bei mir in meinem Auto manchmal mit dem Bluetooth. Normalerweise verbindet sich eben mein Handy gleich mit dem Auto, auch mit dem Geschäftswagen und spielt dann gleich Podcasts. Und manchmal ist es so, dass wenn ich aussteige, dann das auf den Handy-Lautsprecher übergeht und dann eben aus dem Handy-Lautsprecher trötet. Das ist aber eine Fehlfunktion, sollte eigentlich nicht so sein, aber passiert manchmal. Und wenn das gepaart damit, dass ich das Handy im Auto liegen lasse, was schon manchmal passiert, wenn ich so in den Supermarkt gehe oder so mal schnell und dann eben aus dem Supermarkt zurückkomme und merke so, der Podcast ist irgendwie 10 Minuten weiter.
Ja, genau.
Kommt es vor.
Du hast dann zwei kurze Sendungen gehabt.
Genau.
Dann bist du halt zwei Sendungen weiter und das ist vielleicht irgendwas gewesen, wo du sagst, oh Mensch, hier, das hätte ich jetzt gern gehört. Das ist halt dann doof. Und dafür ist die Funktion echt super praktisch.
Ja, man hat jetzt da so eine Vergangenheit von der eigenen Playlist und das ist total großartig.
Habe ich von diesem Podcast erzählt, wo ich neulich zum ersten Mal eine Folge gehört habe und festgestellt habe, dass die letzte war? Habe ich schon erzählt? Oder hast du nur dir erzählt, Stefan?
Ja, also mir hast du auf jeden Fall erzählt. Aber ich meine, das hast du in der Sendung erzählt.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn du total großartigen Podcast gefunden hast und das war die letzte Sendung von vor 4 Jahren oder so ähnlich.
Ja, genau, hat sich verabschiedet. So. Ja.
Oh, schade.
Bitter.
Ja.
Es hätte eine wunderbare Freundschaft zwischen euch beiden werden können, aber so nicht.
Ja, genau.
Sehr schön. Naja, ich glaube, wir sind durch unsere Themenliste durch.
Ja, wir haben gerade die 100 Minuten geknackt.
Ja, wir haben halb eins in der Nacht.
Ja gut, also genügend Material sozusagen für unsere Hörer zum Durchhören, zum Kommentare schreiben auf sneakpod.de, wo man sich mit uns streiten kann. Natürlich nicht über unsere Meinung zu Filmen, die wir für...
Point Break.
Genau, nicht zu Point Break. Wenn ihr euch mit uns zu Point Break streiten müsst, müsst ihr das in den Kommentaren zum Spätfilm-Jubiläum machen, das noch nicht erschienen ist, wenn wir diese Sendung veröffentlichen, nehme ich an. Aber ihr könnt uns natürlich zu den Themen, die ich unmöglich listen kann, weil das eine sehr lange Sendung war. Wir hoffen, da war für jeden was dabei und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, wo wir vielleicht möglicherweise höchstwahrscheinlich wieder eine kürzere Sendung machen. Ansonsten schön, dass der Christoph mal wieder dabei war und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.